Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Sperrgewitter Talk, Ausgabe 343, heute mit Felix.
Hey.
Felix.
Das war Backup Felix. Wie Backup Felix. Du bist Backup Felix.
Du bist Backup.
Nein. Nein, du.
Nein, du.
Ich bin der echte Felix.
Gar nicht wahr.
Oh Gott.
Markus.
Schnick, schnick, schnuck.
Wenigstens einen Markus haben wir nur.
Ja, ist das jetzt schon der Herbst oder kommt denn noch ein Spätsommer?
Da kommt noch ein Spätsommer, wie immer.
Das war doch gerade noch, also ich komme hierher und es sind irgendwie 34 Grad und es war mir einfach zu warm. Ganz ehrlich zugeben. Aber ich war auch bis vorgestern noch baden hier, weil es so schön warm und ging nicht anders.
Ist da noch Wasser drin zum Baden?
Ja. Ja.
Das ist natürlich nützlich, ja.
Ja. Mhm. Ja, ich bin auch wieder da, zurück aus dem Urlaub. Ihr habt mich ja würdig vertreten sozusagen.
Haben wir das?
Wir haben es versucht.
Wir haben es versucht, ja. Es hat der Ingo ist unvertretbar.
Genau, Markus hat Ingo gespielt und hat funktioniert, würde ich sagen.
Er hat sich selber daran erinnert, die Überschriften richtig auszusprechen.
Ich habe es jetzt nicht, ich habe die Schöpfe-Marks nicht nachgeprüft.
Die waren okay, glaube ich.
Also, aber
es sind welche rausgefallen, was ja quasi schon das höchste Ziel ist.
Ja, es sah vernünftig aus, ja, ja. Sehr schön. Und wir haben jetzt eine Woche gebraucht, endlich mal wieder einen Termin zu finden. Es war irgendwie
auch immer kompliziert.
Irgendwie konnte immer einer nicht. Aber jetzt sind wir wieder für euch da. Zurück aus dem Urlaub sozusagen. Und Gott sei Dank ist jetzt die heiße Phase auch vorbei. Gut, kommen wir zur ersten Kategorie. Oder habt ihr noch Smalltalk-Sachen?
Nein, Job. Leute müssen ins Bett, ich bin alt.
Job.
Muss deine 9,5 Stunden Schlaf kriegen.
Ja, echt.
Schönheitsschlaf.
Ohne Witz. Aber wobei, ich ja tatsächlich, ich bin ja Nachtzug gefahren und da gibt es dann hier so Augendinger. Wie heißt das? So Nachtschlafteile.
Augenklappen. Oh, ja, da gibt es
Scientific
Research zu, dass man viel besser schläft, wenn man so ein Ding anhat und vor allem auch konzentrierter ist am Tag danach.
Echt?
Ja, also das ist, ich bin auch mäßig beeindruckt gewesen, bin ich neulich darüber aufgeklärt worden und schon förmlich dazu gedrängt worden, sowas mal auszuprobieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich habe mir noch nicht so eine Maske besorgt.
Mist, also ich habe jetzt einige zu Hause, die Kinder haben die natürlich auch alle mitgenommen. Wir sind Caledonian Sleeper gefahren, von London hoch nach Schottland und da gab es das, da gab es dann so ein Pack mit lauter, also auch Oropacks hier, die du reinstecken kannst. Ja. Und halt so Schlafmasken. Ich habe kurz überlegt, aber ich glaube, ich habe es nicht benutzt, weil ich gedacht, das ist mir irgendwie zu doof.
Das wäre aber besser gewesen. Ja, ich suche den Link raus mit diesem Scientific Gedöns.
Ja, mach mal. Ich meine, ich habe es ja noch. Ich kann es ja mal zu Hause ausprobieren, ob das tatsächlich besser funktioniert.
Du bist am nächsten Tag doppelt so intelligent. Du solltest dich da irgendwie drauf vorbereiten, weil ich habe ja auch ein bisschen Respekt davor, weil man weiß ja nicht so richtig, was dann passiert, oder?
Ja, aber genau. Also da habe ich jetzt gar keine Bedenken, weil 2x0 ist ja immer noch, das ist ja immer noch nix. Also bei mir sehe ich da gar keine Probleme, muss ich jetzt persönlich sagen. Finde ich ja unproblematisch.
Bei Big Brains ist es schon.
Endlich so. Mal ein bisschen mehr von seinem Gehirn benutzen. Genau, also immerhin haben wir die Schlafsachen auch noch geklärt. Und da ihr euch letztes Mal aufgeregt habt, dass das mit dem Stream nicht funktioniert, habe ich auch für diese Woche den Stream gefixt.
Geil.
Ja.
Also wenn ihr uns hört via Stream, dann funktioniert der Stream.
Ja, toll. Ich habe erst den Stream gefixt, weil ich ihn auf einen anderen Server jetzt auch zu mir in den Keller gelegt habe. Und dann habe ich aber das eigentliche Problem des Radiotux-Servers rausgefunden, der seit mehreren Wochen instabil war.
Jetzt aber gelöst ist dieses Problem, oder?
Das habe ich jetzt auch gelöst, genau. Also die Fehlermeldung war, dass er irgendwie seine eigene MAC-Adresse immer wieder als Source-Adresse gesehen hat. Also ich habe es hier reingeschrieben, die Bridge 0 Received Package on ETH 0 with its own Address as Source Address und dann hat er sich halt immer wieder aufgehangen, hat gesagt, pff, brauche ich nicht hier. Und zack, hat sich mal kurz ausgeschaltet, bis er dann wieder neu angefangen hat. Das ist halt das, was ihr auch gemerkt habt, dass der Stream halt erst funktioniert hat und dann mal wieder weg war und dann mal wieder so halb funktioniert hat. Ja, ist irgendwie beim Update des Systems rausgekommen. Keine Ahnung. Also ich habe dieser Bridge jetzt die richtige MAC-Adresse des Servers verpasst. Vorher war es halt so eine eigenselbst generierte, die sich das System irgendwann mal überlegt hat, wenn man so eine Linux-Bridge anlegt. Und die ist halt schon uralt, diese Linux-Bridge. Also die ist bestimmt schon 10 Jahre alt. Es hat bisher immer funktioniert, aber jetzt mit dem...
Ja, die wird ja auch nicht schlecht, oder?
Ja, doch, eigentlich offensichtlich nicht. Schon.
Ja, anscheinend eigentlich schon. Ja.
Denkt man nicht dran. Und ich hatte, wie gesagt, auch keine Zeit, es zu debuggen. Und ich dachte, warum ist der Server irgendwie so instabil? Ja, bis ich jetzt mal tiefer geforscht habe und das Problem gefunden habe. Und wie gesagt, jetzt hat die Bridge die MAC-Adresse des Servers, also der wirklichen Ethernet-Schnittstelle. Und damit ist das Problem jetzt behoben. Also, falls ihr die letzten Monate auch Probleme hattet, irgendwie Radio-Tux-Folgen runterzuladen, das lag alles daran. Jetzt die Webseite und die Downloads und so sollten jetzt alle wieder gehen. Also, ich bin entspannt aus dem Urlaub zurückgekommen und habe gleich mal erstmal Sachen gefixt.
Toll. So, so wow. Ist der Ingo. Ja. Guck, wie lange das anhält. Hoffentlich so, 10 Jahre.
Mindestens 10 Jahre. Genau so lange hielt das Debian nicht. Ich muss es dann schon mal wieder updaten.
Nee, nicht updaten. Das ist ja noch
niemals
gut.
Updaten.
Wird ja nicht schlecht. Außer diese eine Bridge, die wird anscheinend nach 10 Jahren schlecht.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das tatsächlich so ein komisches Problem ist. Ich habe erst gedacht, naja, es ist irgendein Hardware-Defekt oder die, keine Ahnung, die Netzwerkkarte ist irgendwie jetzt mal langsam hinüber. Aber nee, es war in Anführungsstrichen ein simples Problem. So, nachdem ihr euch dann letzte Sendung so ausführlich über Clubmate unterhalten habt.
Haben wir das?
Ich habe in Brüssel das deutsche Pfandsystem anhand von Clubmate durchgespielt.
Erzähl.
Ja, genau. Ich habe also Clubmate gekauft in einem Laden und war erstaunt, dass die Pfand dafür haben wollten. Weil ich meine, was macht man? Ist heiß in Brüssel, ne? Man läuft so durch die Gegend und man sieht, boah, der Laden hat Clubmate, war voll happy, habe mir direkt eine gekauft und habe dann gedacht, naja, okay, die schleppst du jetzt aber nicht über London und Schottland zurück nach Deutschland, nur um dir das Pfand wieder zu holen. Ausgetrunken, erstmal doch noch ein bisschen mitgeschleppt, aber hättest du dann wahrscheinlich irgendwo weggeschmissen oder erstmal irgendwo hingestellt, falls jemand anders. Aber den nächsten Laden, den wir betreten haben, so ein größerer Supermarkt, der hatte auch Clubmate. Ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das erste war so ein kleiner Laden, ja, irgendwo in der Innenstadt, wo man sagt, ja, wahrscheinlich viele Touristen hier, viele deutsche Touristen, keine Ahnung, haben sie halt im Programm. Aber der nächste große Supermarkt, in den wir rein sind, der hatte das auch. Und ich hatte meine Mateflasche noch. So, da habe ich gedacht, Moment, na dann probieren wir das doch mal, das abzugeben. Also ich meine, es hat nur 15 Minuten gedauert und
geht keiner davon aus,
Leute in Schlag genommen. Aber ich habe es geschafft.
Mein und wie viel Cent waren das? 50 Cent?
Ne, ja, was ist es? Genau, 15 Cent, ja.
Wow.
Ja, aber geil. Warum hast du denn in, also du hast, haben die Belgier kein Pfandsystem?
Scheinbar nicht. Also, ja, also doch, die Kasse konnte das ja buchen und die Kasse, wo ich es abgegeben habe, auch, aber sie hat es halt, und sie hatten tatsächlich auch so eine Art Pfandautomat, also sie haben das scheinbar schon für ein paar Produkte, aber diese Clubmate-Flasche hat er nicht erkannt. Und dann bin ich halt zu dem Schalter hin und dann ist natürlich auch noch so ein Verständigungsproblem. Ich kann jetzt nicht gut Flämisch und Französisch auch nicht so viel. Die Dame konnte nicht so viel Englisch. Auf jeden Fall, wie gesagt, mussten wir dann mit Manager und allem, aber sie hat es auch eingescannt und hat auch gesehen, dass auf dieser Flasche tatsächlich Pfand ist.
Schön.
Und genau, das war mir dann ein bisschen peinlich, habe gedacht, so jetzt eigentlich, komm, behalt die Flasche, ich gehe, es ist egal. Aber wir haben das durchgespielt und ich hatte meine 15 Cent und alle waren ein bisschen schlauer, dass man tatsächlich auch für diese Flaschen ja Pfand haben kann. Und ich fand das total lustig. Ich habe gedacht, okay, denn wir haben dieses Pfandsystem irgendwie nach Belgien importiert. Genau. Und so ein irrer Deutscher denkt sich, ja, jetzt, wenn schon, ja.
Endlich Pfand. Ich liebe Pfand.
Das will ich das Geld auch wieder haben.
Deswegen ist es irgendwie 50 Cent gewesen wären oder so. Oder 15.
Genau. Aber dann hatte ich ja 3 Wochen lang irgendwie keinen Spaß und musste immer alles wegschmeißen. Und dann war es umso besser, dass man wenigstens vorher in Belgien nochmal einmal sein Pfand wiederholen konnte. Ja. Ja. Genau. Das ist schon so ein besonderer Tick, den wir Deutsche da haben. Aber auf der anderen Seite, Pfand, ja, genau. Aber auf der anderen Seite, dafür siehst du aber auch diese Flaschen nicht überall rumliegen, ne? Also egal, ob du jetzt in Brüssel oder London oder sonst wo unterwegs bist, du siehst überall diese, was bei uns halt die Pfandflaschen sind.
Also ich finde, das funktioniert überhaupt diese Plastik. Nicht. Also zum einen, die Glasflaschen sieht man relativ viel, aber solange die nicht zerschlagen werden, werden die zumindest noch eingesammelt. Und ich finde, man sieht auch relativ viele Plastikflaschen. Und das, obwohl auf den Plastikflaschen 25 Cent ist, was sich ja schon ganz krass zusammenläppert. Aber da haben sie ja auch so komische Sachen, dass die Plastikflaschen, die kannst du nicht überall zurückgeben und dann nehmen sie die nur zurück, wenn noch ein Etikett drauf ist. Das ist zu unrund. Und wenn ich mir dann angucke, wie das in der Schweiz läuft, hallo Felix, die haben kein Pfandsystem auf den Plastikflaschen, sondern überall einfach Sammelbehälter und die Leute tun aus guter Erziehung einfach alle brav ihre Flaschen in den Sammelbehälter und gut ist. Ohne Pfandsystem fliegt da weniger Müll rum. Das ist irgendwie schon schräg.
Mag sein, dass das so deine Erfahrungen waren. Ich habe das jetzt nach 3 Wochen völlig anders. Also wie gesagt, du hast bei den Plastikflaschen natürlich, ja, das muss diese Banderole, da muss noch drum sein. Aber der Vorteil ist, du kannst sie wirklich überall abgeben. Während du beim Mehrwegpfandsystem müssen die dieses Mehrwegpfandsystem auch haben, sonst müssen sie die Flaschen ja nicht annehmen. Während dieses Einwegpfandsystem müssen alle ab einer bestimmten so und so Größe, müssen sie es dir abnehmen. Und da ist es egal, wo du es hinbringst. Also klar, das muss das Ding noch ringsrum haben, aber ansonsten kannst du es hinbringen und sie müssen es dir abnehmen. Und gefühlsmäßig oder beobachtungstechnisch aus meinem Urlaub ist es tatsächlich so, dass hier diese Art Flaschen wesentlich weniger rumliegt als in den Ländern, in denen ich jetzt war.
Okay, ja.
Das kann war sein, Belgien, dass Schweiz da eine Ausnahme ist. Durchaus möglich, aber für die anderen Länder, die ich jetzt besucht habe, da liegen diese Flaschen überall rum, echt überall. Und bei uns ist mir das nicht so stark aufgefallen. Klar, die liegen auch manchmal rum, aber dadurch, dass du hier auch Leute hast, die wirklich alles durchsuchen und so ja, viel.
Ich wünschte, wir hätten sie nicht. Und zwar nicht, weil ich was gegen die Leute habe, sondern weil ich tatsächlich einfach mich schlecht dabei fühle zu sehen, dass Leute das machen müssen.
Ja.
Aber das ist eine andere Geschichte. Ja.
Ja, okay. Ich glaube, in der Schweiz können sich Leute einfach keine Flaschen leisten. Darum sind die dann auch nicht auf der Straße, weil es super teuer.
Was ist super teuer? Flaschen wegzuschmeißen?
Nee, wenn du hier 15 Franken für so eine 0,3er Flasche Cola zahlst, dann kannst du einfach keine kaufen. Und dann kann sie auch nicht rumliegen.
Das ist der Trick.
Mach's einfach. Ihr trinkt einfach nicht.
Das ist einfach so zu teuer. Leute kaufen das einfach nicht.
Okay. Wie ihr trinkt dann einfach nichts?
Genau. Nee, wir können Wasser, wir haben hier Wasser. Kannst du aus jedem Brunnen kannst du trinken in der Schweiz. Mehr oder weniger.
Lecker.
Kannst du Wasser trinken.
Ich weiß nicht, ob ich das aus jedem Brunnen machen würde.
Du sollst ja nicht aus dem Becken trinken, das, was da oben raussprudelt.
Nicht aus der Kläranlage trinken.
Möglicherweise.
Ja. Okay. Also wenn da Geld unten drin rumschwimmt und so, sollte ich vielleicht nicht aus dem Brunnen trinken. Okay. Habt ihr noch Blast from the Past?
Ja, ich habe noch vorher kurz in unsere Kommentare zur letzten Sendung reingeschaut und da hat jemand angemerkt, dass dieses ich habe ja rumgemerkt, dieses Mongo SH nur mit Node läuft. Und der Kommentar war, dass das ja gar nicht so ist, dass man das einfach so ein Binary ist, was man runterladen kann und in ein Path auspacken kann. Fertig. Muss ich mir nochmal anschauen. Das Problem ist halt, wenn ich es über das Packaging-System mache, dann ist das halt nicht so. Dann braucht es halt Node. Und dieses Binary wird offensichtlich halt auch nicht mehr einfach als Binary mitgeliefert. Das ist so ein bisschen klar, ist vielleicht kein Fan.
Okay.
Genau. Also ich bleib dabei, wenn Leute CLIs mit JavaScript machen, dass die sollten in eine besondere Hölle. ist einfach, wer sich das ausgedacht hat.
Sondern in die Web3-Hölle.
Zum Beispiel. In die Blockchain. Sollen in die Blockchain und dürfen dann nie mehr aus der Blockchain.
Ja, bis sie die ausgerechnet haben.
Bis die Blockchain fertig ist, dann dürft sie wieder was anderes machen.
Okay. Immerhin, vielleicht haben sie ja den letzten Bitcoin irgendwann durchgerechnet. Ja,
vielleicht.
Ja, der ist halt leider logarithmisch. Der nähert sich nur Null an, wird es unglücklicherweise niemals erreichen. Also, dass Null Bitcoins ausgeschüttet werden.
Du sagst jetzt unglücklicherweise, aber vielleicht ist das ein Feature.
Ja, Feature von dieser Hölle auf jeden Fall. Ja, ist schon richtig.
Okay, also ihr kommt alle in die Bitcoin-Hölle und Blockchain-Hölle. Da warten auch noch andere Tote.
Es gibt noch andere Coins. Ein Riesenhaufen Shitcoins.
Gut, die kommen auch. Also ich wollte eigentlich einen schönen Übergang zur Tote der Woche machen.
Ja.
Aber Hölle, Tote der Woche, ihr wisst. Dabei sind die Toten gar nicht so witzig.
Doch. Erste vielleicht nicht.
Das erste ist schade.
Zweite vielleicht auch nicht so richtig. Dritte, vierte vielleicht schon.
Okay. Hatten wir hier vielleicht auch schon ein paar Mal oder hatten wir definitiv ein paar Mal erwähnt. Es geht um MetaGer, ist eine Metasuchmaschine und der Zuma e.V. Zuma heißt wahrscheinlich Suchmaschine oder sowas.
Das klingt so deutsch.
Ja, Suchmaschine e.V.
Der Zuma e.V.
Der Zuma e.V. hat angekündigt, dass er das direkt einstellen muss oder es heute eingestellt hat, weil Yahoo die Verträge gekündigt hat. Und ist ja eine Metasuchmaschine, also sie haben sich ja immer auf verschiedene Anbieter verlassen und von dort die Suchergebnisse sich sozusagen geholt. Aber das funktioniert jetzt nicht mehr, sie haben keine Einnahmen mehr, keine werbefinanzierten Einnahmen mehr und mussten auch jetzt alle Leute entlassen. Und ja, das war's jetzt sozusagen mit MetaGer. Also was man noch machen kann, ist, wenn man bei dem Verein Geld einschmeißt und dann so Suchtokens kriegt, die kann man wohl noch benutzen. Das funktioniert wohl noch. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute sowas machen. Wäre jetzt auch nichts, weiß ich nicht, ich würde mir dann, glaube ich, meinen eigenen Crawler aufsetzen, ehe ich anfange, diese Suchmaschine jetzt zu verwenden. Weiß nicht, wie ihr das seht. Aber im Endeffekt war's das jetzt für MetaGer. Zumindest so, wie wir es kannten. Ja, also sehr oft habe ich es nicht verwendet, aber ein paar Mal hat es mir schon gute Dienste geleistet und schon schade irgendwie. Und das ist auch ein Projekt, was es ewig, ewig, ewig lange gab. Also kommt noch aus der Zeit, wo Alta Vista, glaube ich, die Suchmaschine Nummer 1 war, wo noch niemand was von Google gehört hat. Da gab es schon MetaGer und deswegen ist es umso trauriger, dass es jetzt zu Ende gehen muss.
Lang, lang ist's her.
Jo. Genau.
Habe ich nie benutzt, aber habe ich auch gesehen, dass es jetzt wohl tot ist.
Ja. Schade, sie hatten noch irgendwie Pläne, aber das erfordert halt auch Geld und das hat sich jetzt so ein bisschen zerschlagen damit. Jo. Gut. Was habt ihr für?
Ich habe irgendwie noch drei Sachen, anscheinend.
Der Totengräber. Ja, dann fang mal an.
Okay,
alles klar. Das erste habe ich auch gelesen irgendwo.
Andantec. kennt ihr es noch. Das ist, glaube ich, aus der gleichen Zeit wie Zoomer.
Ja, ja, ist, glaube ich, auch über 20 Jahre alt, ja.
Genau. Genau, und zwar
so Techblock oder so, ne?
Genau, das sind Techblock, die, weiß nicht, wann haben sie angefangen? Vor 27 Jahren.
Ja.
Haben sie quasi angefangen, so Tech-Zeug zu reviewen und so Benchmarks und sowas zu machen und die dann zu veröffentlichen auf ihre Webseite. Und jetzt sagen sie, nach 27 Jahren ist vorbei. Und sie sagen, was für eine tolle Zeit war und wie schön das alles war. Und aber ich glaube, sie sagen nicht wirklich, warum.
Na, es lohnt sich nicht mehr. Früher hast du auch über, oder konntest du entweder deinen Artikel noch verkaufen oder hast über normale Werbung für Blogartikel halt noch genug reingekriegt und
ja.
Damit konntest du sozusagen eine Webseite betreiben und hast genug Moneys damit gemacht. Heutzutage klicken alle nur noch blöd auf YouTube rum und keiner liest mehr Blogs und sie machen wohl nicht mehr genug Geld mit den ja, geschriebenen Artikeln, als dass es sich lohnen würde, das weiter zu betreiben.
Okay. Sad.
Jupp.
So, was haben wir noch?
Paint 3D. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
Paint 3D, Paint 3D, genau. Ja. Paint 3D ist in irgendeiner Version von Windows dazugekommen, als Ersatz für Paint, aber auch irgendwie um 3D zu machen. Ich kann es nicht genau sagen, warum sie das gebaut haben.
Konnte man damit 3D machen? Konnte man damit nicht nur, also vielleicht.
Das heißt Paint 3D, ich gehe davon aus, dass sie 3D machen können. Ne?
Ich glaube nicht.
Das wäre schon echt wirr, wenn sie.
Kann mir das nicht vorstellen.
Also so wie ich mich, also ich weiß es vielleicht. Nicht. Erinnere ich mich jetzt halt auch richtig falsch, aber wenn das ist, was ich denke, dann war das nix mit 3D, das war dann sehr 2D, aber es war halt einfach ein neueres Paint, I guess.
It is one of the several 3D modeling and printing applications introduced or improved with Windows 10 Creators Update.
Naja, dann ist tatsächlich, nein, dann, was meine ich denn? Ich meine was anderes.
In Irfan View. Nein, das ist auch so die Zeit. Nee,
keine Ahnung. Unbekannte Reichweite. Ich hab's nicht verendet, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, dass man wirklich 3D damit machen kann.
Ist ja auch egal, so auf jeden Fall gibt es jetzt nicht mehr. Deswegen ist quasi abgekündigt. Alle sind unglücklich, die das irgendwie einmal benutzt haben.
Leute, die das verwendet haben.
Ja. Sad story.
Ja, alle drei Leute sind unglücklich jetzt, die das verwendet haben.
Die 3D-Leute sind unglücklich.
Ja, aber zum Glück gibt es ja das alte Paint noch, was ja quasi das Wichtige ist. Die haben auch irgendwie ein Facelift bekommen oder so.
Ist auch das Einzige, was ja jemand interessiert, oder? Also.
Ich denke, ja. Das, ja, wo du da so kurz mit diesem Stift kannst du da so einen Pfeil ranmalen. Das muss reichen einfach. Mhm. Ja, das ist quasi tot. Und was haben wir noch? Was war das vierte? Ach so, googeln. Googeln ist tot. Sagt ihr noch googeln, wenn ihr was sucht im Internet?
Ja.
Ja.
Anscheinend macht das die neueste Generation nicht mehr. Generation Z sagt nicht mehr googeln, sondern die sagt nur noch suchen.
Verrückt.
Das ist crazy, oder?
Diese jungen Leute, was die sich ausdenken.
Ja, weil es gibt quasi jetzt mehrere Wege, was im Internet zu finden. Zum Beispiel auf Instagram oder auf Tumblr oder so. Was finden. Und sie sagen einfach nur suchen. Laut diesem einen Artikel.
Ja. Jemand im Internet hat gesagt, Gen Z sagt suchen.
Genau.
Das heißt, es fliegt dann irgendwann aus dem Duden raus.
Ach. Irgendwann schon.
So
wenn es jetzt quasi, vielleicht. Wenn wir quasi wegsterben, dann.
Tja.
Wenn wir die letzte Generation sind, die noch googeln, sagt, ja, aber es musste Gen Y sein.
Wir sind Gen Y, ja.
Also wir.
Ja.
Alle.
Alle. Wir alle. Oh mein Gott. Wir alle sind Millennials. Glaube ich.
Sogar der auch schon. Felix.
Ja, verrückt.
Das ist schon eine ganz schöne Spanne. Aber ja, gut. Also wenn wir aussterben, stirbt auch Googlen aus.
Stirbt auch Googlen aus. Oder ihr fangt vorher schon an, quasi das nicht mehr zu sagen.
Ja, genau.
Wir sagen jetzt auch wieder suchen. Wir können ja
suchen.
Wir sagen jetzt nur noch bingen.
Bingen. Nee, wir suchen doch nicht mehr, wir finden doch.
Bingen und bangen.
Wir ChatGPT.
Ich würde sagen, wir fragen. Wir fragen einfach. Ich finde, das hört sich total modern an.
Man darf ja wohl noch fragen.
Man darf ja wohl noch einen Computer fragen dürfen.
Man kann ja noch fragen.
Oh oh. Naja.
Okay, also Computerfragen finde ich gut eigentlich.
Computerfragen wäre auch ein guter Sendungstitel.
Computerfragen.
Den ich sehr gerne ins Pad schreiben würde, wenn es nicht
wenn's
tot wäre.
Aber ich habe es schon herausgefunden, weil alles kaputt gegangen ist hier. I.O. Zu viel, deswegen muss ich Computer neu starten.
Ach. Oh nein.
Computer neu starten.
Mit NixOS wäre es nicht gestorben.
Nee, sag's dir, ich bin einfach so ein fucking Cheapskate, Mann. 4 GB RAM, es reicht nirgendwo hin. Das muss man jetzt mal sagen, ja.
Das tatsächlich,
Ich muss auch in Ingos Cloud noch migrieren.
Ja, mach mal. Platz ist noch.
Ja.
Platz in der Cloud. Ingos Cloud ist noch Platz.
Sollte ja nicht so schwer sein, wenn das schon nix so ist.
Nee,
dann kannst du das rüber kopieren.
Muss tatsächlich einfach nur gemacht werden. Und ich bräuchte nur Platz. Also so 5 Terabyte bräuchte ich.
5 Terabyte?
Deswegen könnte ich direkt so migrieren, wie ich gerade bin.
Okay. Naja, gut.
Ja, müssen wir mal drüber reden.
Wenn du 5 Terabyte hinstellst, dann...
Ja, klar, natürlich. Ich würde die nicht einfach nur mir wünschen, sondern ich würde schon auch was dafür machen.
Ja, verrückt. Also ich würde mir die einfach mal wünschen und nochmal schauen, was passiert. Vielleicht... Nee,
ich brauche nicht... Wir gucken mal, Ingo.
Ja. Du kannst ja dem Ingo mal 2 oder 3 so 8 Terabyte Festplatten schicken oder irgendwie so 18 Terabyte Festplatten oder so.
Ich würde schon auf NVMe dann gehen, aber da muss man halt gucken, wo die gerade alle reinpassen. Also, ich weiß nicht, 4 Terabyte NVMe ist, glaube ich, gerade bezahlbar und dann 2 oder 3.
Ja, so 3 an
Rate. Ja, 3 oder 4 eigentlich eher. Ja. Also, ich hätte gerne einen 4, also eigentlich 4 Stück, dann mit einer Redundanz. Das wäre ein gutes Setup dann, aber ich weiß halt nicht, welches Mainboard gerade 4 NVMe schluckt, außer dieses eine komische Asus Tech Board.
Ja, ich glaube, das Problem ist, also ich habe mir das ja angeschaut, als ich mein NAS, oder so ein bisschen angeschaut, als ich mein NAS neu gebaut habe, noch gar nicht mal so lange. Und ich glaube, der Move aktuell, also Mainboards habe ich auch nichts gesehen. Also ich glaube, da gibt es eben
du nimmst einfach PCI Express, oder?
Und dann, du musst halt einfach so diese Karten. Du hast halt eine oder 2 von diesen Karten, wo du dann halt...
Die kosten auch literally nichts, also die kosten $3 oder so, weil die einfach nur diese Pins durchschleifen bis zu dem NVMe.
Genau, das ist eigentlich nicht so.
Außer du willst so eine haben, die 2 NVMEs auf einen PCI Express Bus packen will, dann musst du es dein BIOS können.
Aber die kosten auch nur $1 mehr.
Ja,
das ist schon echt krass.
Die meisten BIOS können das halt nicht. Das ist zumindest dieses eine Ding, was ich da unten habe. Ich hatte auch überlegt, ob ich das dieses Bifrost oder keine Ahnung, was bei irgendwas muss es können. Das kann mein Rechner da unten nicht und dann. Ja, und er hatte auch nicht genug PCI-Express-Schlitze, um da jetzt ein großes...
Das komplett voll zu schlitzen. Aber wenn der quasi 2 schlucken würde und dann nochmal 2 über so Slots, wäre, glaube ich, in Ordnung schon. Das würde ja passen. Und 2 PCI-Express hast du ja quasi immer auf allen Boards, wenn eigentlich mehr sogar. Ja, genau. Also das wäre schon eine ganz coole Sache.
Tja, müsste man mal machen.
So. Wenn es soweit ist, werden wir drüber reden.
Genau. Jetzt reden wir erstmal über den Toten der Woche. den Untoten meine ich. Sorry. Wir reden erstmal über den Untoten der Woche. Die Toten.
Boah, das Pad ist wieder da übrigens. Wieder neu gespielt.
Ja.
Sonst wüsste ich auch nicht, über welchen Untoten wir sprechen. und zwar ist es wohl eine 8 Jahre alte Lücke in Image Magic. Dieses Image.
Das hat mich auch gewundert.
Manipulationstool. Und es kommt vom Chat, also. Ich habe das nicht gelesen, aber Chat hat gesagt, gut, und ich meine, alte Sicherheitslücken in Software, die ziemlich überall einfach irgendwie überall, wo du ein Bild hochladen kannst, vermutlich läuft. Schon geil.
Ja, also das ist tatsächlich schon ein Problem. Wie schlimm, wie kann es denn ausgenutzt werden gerade?
Nein, du musst nur das richtige Bild hochladen.
Ist es tatsächlich nur irgendein Bild oder ist es irgendwie so ein komplett obskurer Scheiß, den niemand hat?
Also ja, sagt hier Shell-Meta-Zeichen. Also du kannst irgendwie wohl Shell-Meta-Zeichen in dein Bild packen und dann ja.
Die Lücke wurde auch als Image Tragic benannt.
Oh, bekannt. Nice. Das,
ich wusste gar nicht, dass wir damals schon so einen netten Namen hatten. Ja, Image, also es ist ein
2016, genau. Krass.
Also ich hoffe, ihr habt das mittlerweile alle gepatcht, jetzt mal ganz ehrlich. Also ihr habt halt so ganz komische Gedönse, was
also
ihr
habt
ich.
Halt Debian oder so, dann halt vermutlich noch nicht, aber sonst, hey.
Doch, selbst die haben das schon gepatcht vor langer Zeit.
Bei Debian
ja,
weiß ich nicht.
Ja, du fährst so noch eins von aus dem Jahr 2014 oder so, dann vielleicht nicht.
Aber die Leute, die Debian machen, das sind ja genau die Leute, die dann das Debian von 2014 noch haben. Also, meinen wir uns nichts vor, ist halt so.
Ich habe noch ein Ubuntu von 2014, das ist
nee,
korrekt.
Das zählt nicht. Das ist aber zu neu schon wieder.
Und vor allem, das Ubuntu von 2014 kriegt auch 10 Jahre lang Updates. Das hat also
es läuft nur dieses Jahr aus.
Ja, genau. Wann war das? 14.04?
Ja.
14.04. Ja, das heißt, du hast keine Updates mehr.
Korrekt.
Für die Lücke gab es aber garantiert welche.
Ja, für die Lücke gab es wahrscheinlich was. Wenn die einen Namen hat, dann hat die auch einen Patch.
Ja, 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 ja. End of life. Winter. Oh ja, stimmt. War gerade. April 2024.
Ja, April ja, war gerade. Das war wohl, April war wohl schon.
Ja, aber.
Ja, steckt man nicht drin, sehe ich auch.
Nee, das kommt so schnell, Datum 10 Jahre. So. Ja. 10 Jahre gehen so schnell.
Hätte ja sein können, dass es wenigstens noch bis Oktober machen oder so, bis das nächste Release rauskommt.
Warum? Was meinst du, das nächste Release? Ja, 20 Releases dazwischen. Literally. Bis das nächste Release rauskommt, Pinguin. Zum Thema Wünschen.
Ja, naja, alle 10 Jahre updaten, reicht doch total. Ja. Ja, kann ich eigentlich dann von dem einen Ubuntu 14.04 direkt auf 24.04 springen? Obwohl, nee, geht ja gerade nicht, die haben ja irgendwie zurückgezogen. Ich habe das gar nicht ganz mitgekriegt, aber irgendwelche Leute haben gesagt, sie haben Probleme beim Updaten und dann
hat Nickel
gesagt, dann machen wir nicht weiter.
Hast du Ubuntu 14.04 in der Super Premium Bezahlversion? Weil ansonsten kriegst du ja nur 5 Jahre.
Ja, papalapap.
Du kannst immer behaupten, noch mal 5 Jahre gehabt zu haben. So sind sie echt.
Ja, du hast doch diesen Pro-Support, kriegst du doch jetzt irgendwie, ich glaube.
Ja, den kriegst du, aber den musst du ja auch haben. Ansonsten hast du diese
Pro.
Musst
du nicht Geld
den
einwerfen,
kriegst
ja.
Den kriegst oder? Du ja um. Diesen einen Pro-Support kriegst du umsonst mit 5.
Hast du
für
das
fünf
gemacht?
Rechner oder sowas.
Ingo, hast
Nein,
du das
Nein, das ist doch nicht Thema hier.
Also, was wir lernen ist, du hättest vor 5 Jahren updaten. Vor 5 Jahren wäre der Zeitpunkt gewesen, dass vielleicht. Naja.
Das System, was ich als Student aufgesetzt habe und was immer noch läuft. Ich kann doch nichts dafür.
Das ist so gut, einfach. Das ist genauso wie auf der Arbeit. So, ja, das war doch 10 Jahre Support. Kaufen wir den Support?
Nee.
Well, wir könnten ihn haben. Ja. Das wäre nur
da
ein Problem, wenn überhaupt
updaten
würden.
Da laufen auch noch virtuelle Maschinen drauf. Das ist rock solid. Ich sag auch schon seit mindestens 10 Jahren, wenn euch eine von diesen Festplatten um die Ohren fliegt, dann war's das mit diesem System.
Und alle so, oh
ja,
na
gut,
okay.
Ist ein Raid, aber ist trotzdem so, dass du denkst, nee, willst du eigentlich
schon so nicht mehr haben. Ist schon super.
Ja, Leute lieben einfach das Risiko.
Ja.
Ja, living also, on the edge, aber halt
genau,
Edge der
also
anderen Seite.
Ubuntu.
Ist das dieses Serverless?
Serverless, genau. Ja, also Ubuntu Pro, wir packen das nochmal dazu. Wie gesagt, kannst du dir selber klicken, ich glaube bis zu 5 Lizenzen kriegst du umsonst sozusagen und da war auch 14.04 noch abgedeckt.
Verrückt. Bis vor 2 Monaten, nee, 4 Monaten.
Ist egal. Ach komm. Ja, reicht doch.
Nee, super. Wenn sie es denn überhaupt mal geupdatet hätten, zu dem Zeitpunkt, wo es schon noch Updates hätte.
Ja, das ist ja auch hier, für Debian kannst du ja auch dieses Premium Zeug kaufen. Und dann, was ich glaube, was sie machen, ist, sie backporten halt, wenn es wirklich schwerwiegende Probleme gibt, dann backporten sie halt Shit irgendwie in deine Pakete. Aber du bekommst keine Kernel-Updates mehr, das ist gelaufen, sondern nur noch irgendwie Pakete und auch nur die, wo du, die du brauchst, und das, du zahlst dann halt Geld für. Und aber das ist halt nie, ja, das ist halt, glaube ich, nie so richtig komplett. Also die Systeme sind zwar sicherer, als wenn du gar nichts machst, I guess, und es ist sicher eine gute Übergangslösung, wenn du sagst, ja, das, aber, schwierig. Ich glaube da nicht so ganz dran. Macht einfach Updates. Macht einfach einen Prozess, der es zulässt, diesen Scheiß regelmäßig abzudaten. Ja. Weil sonst seid ihr einfach, ja.
Ist aber alles total kompliziert.
Lifecycle Management. Ja, ist nicht einfach. Das sehe ich schon.
Gut. Also updated. Oder auch nicht. Dann habt ihr wenigstens witzige Storys.
Genau. Könnt ihr mal sagen, ja, 10 Jahre hatte das Updates gehabt. Die sind dann leider seit 2 Jahren vorbei. Aber wir hätten die Updates haben können.
Ja.
Wenn wir es dann gemacht hätten.
Ja. Genau.
Haben wir leider nicht.
Mal gucken. Vielleicht schalte ich demnächst wenigstens einen von diesen 3 Ubuntu.
Ja, das dritte redundante System.
Ja. Steht auf jeden Fall auf dem Plan für nächste Woche. Mal gucken.
Nice.
Ja.
Ist auch schön. Genau.
Ich habe so lange gedrängelt und gesagt, wir müssen mal müssen das Ding mal loswerden, dass wir jetzt zumindest einen Plan haben, einen von den 3 loszuwerden. Das ist doch schon mal besser als nichts, finde ich.
Ja. Und was mit den anderen 2? Da gibt's einfach noch nicht mal einen Plan. Das ist einfach so, ja. Das
ist die Realität, in der wir leben.
Doch, aber, ja, da ist es nicht. Ja, doch, auf dem einen ist ein Mail-Server drauf. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht ganz so
kritisch. Da ist nicht relevant. Ist nur ein Mail-Server für die komplette Uni da drauf. Ja. Mit Internetanbindung daheim, aber pff.
Ja.
Aua, ah, dieses bisschen Internet da.
Tja.
Ja, da brauchst du Internet, ist ja noch nichts kaputt gegangen.
Nur so als Randbemerkung, wenn irgendwer heute noch schlafen möchte, müssten wir weitermachen.
Ah ja, ja. Fair. Guter Punkt.
Wir kommen zu AI der Woche.
Was haben wir da?
Wer hat AI?
Ich habe AI.
AI der Woche.
AI der Woche.
AI der Woche. Genau, einmal gibt es einen Blogpost von mir, und zwar, da heißt der Baiting the Bot. Und das ist quasi, schreibt jemand, wie, welche guten, einfachen Möglichkeiten es gerade gibt, um herauszufinden, ob das gegenüber einen Bot ist oder nicht. Also quasi ein Mensch oder so ein Computerbot, also ein Computerfragesystem. Und der stellt da so ein paar Sachen vor, die wohl ganz gut funktionieren. Zum Beispiel gibt es so eine Möglichkeit, die relativ gut funktioniert, nämlich ihn ganz oft redundant, also ganz oft die gleiche Frage wiederzustellen. Und da entsprechend der Antwort kann man relativ leicht herausfinden, ob das eine Person ist oder ob das ein Computer ist. Weil Computer ist kein Problem. Der sagt dir einfach immer wieder das Gleiche. Menschen sagen das irgendwann nicht mehr, weil die keinen Bock mehr auf dich haben.
Geh weg.
Ja. Genau, da hat er noch 2 andere Sachen, oder noch 3 andere Sachen, nämlich Autovervollständigung von zum Beispiel von einem Skript von Star Trek Deep Space Nine, und dann postest du quasi eine Hälfte rein und der vervollständigt die zweite Hälfte von diesem Text. Das ist ganz witzig.
Okay.
Das dritte ist was auch wohl ganz gut funktioniert, ist what do you mean? Also quasi immer wieder Fragen mit einem Teil von der Antwort, what do you mean? Und dann mit dem, was er davor gesagt hat, und dann verbessert er sich jedes Mal. Der Bot quasi sagt so, oh nee, so habe ich das gar nicht gemeint, ich meinte es so und so. Und dann fragst du ihn, what do you mean with diesem Teil, was er da gesagt hat.
Das ist so wie Kinder, oder?
Ja.
Die einfach immer fragen, aber was ist das? Aber was ist das? Genau. Ja, aber was ist das?
Warum?
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 Genau. Und ja, genau, ich fand das ganz witzig, weil es kam ja auch, ich weiß gar nicht, es kam irgendwo in den News, dass jetzt der Bot den Turing-Test bestanden hat oder so ein Quatsch.
Ah ja.
Ich habe das aber auch nicht weiter verfolgt. Ich fand nur dieses Ding, dass es halt trotzdem noch relativ easy ist, einen Computer von einem Menschen zu unterscheiden, ist schon ganz gut.
Ja, hat der Bot dann auch so ein Award von Alan bekommen.
Ja, der hat ihn per Post
bekommen. Geil. Er hat per E-Postbrief.
E-Postbrief ist leider auf dem Weg verloren gegangen. Genau, was haben wir noch? Hier in The Infinite Conversation. Das ist zwei Chatbots, die sich quasi unterhalten miteinander. Und zwar der eine ist Werner Herzog und Slavoj Žižek. Und die sind computergenerierte, ja, quasi diese beiden Personen, die miteinander reden. Und es ist sogar, du kannst quasi so als Audio die abspielen lassen, was ganz cool ist. Das ist quasi eine unendliche. Genau, das ist ganz schön. Das kam irgendwie da aus.
Diskussion. Und das Schöne ist der Disclaimer. The opinions and beliefs expressed do not represent anyone. They are hallucinations of a slab of silicon.
Ja. Das ist auch so ein bisschen wieder irgendwelchen echten Leuten, die es gegeben hat, irgendwelche Dinge ins. Ja. Die würden das sagen.
Genau, sie würden das sagen.
Das halt schon ein bisschen. Ja. Interessant.
Interessant,
ja. Sagen wir mal interessant.
Genau. Und jetzt quasi noch eine Echtwelt-Anwendung von AI, Machine Learning. Und zwar hier, dass die Überschrift heißt FBI Bust Musicians Elaborate AI-Powered 10 Million Streaming Royalty heißt.
Was?
Das heißt What? Quasi, der Computer haben Musik erzeugt, die dann von anderen Computern gehört wurde und damit wurden quasi diese Royalties ausgezahlt an irgendwelche Personen und quasi computergeneriert. Yay.
Toll, krass. Oder? Also ich habe das von Leuten, die Musik machen, erzählt bekommen, dass es da so Zirkel gibt, wo die sich gegenseitig auf Playlists nehmen, die sie einfach im Hintergrund durchlaufen lassen, damit sie auf so eine gewisse Höranzahl kommen und überhaupt mal ein paar Euro von den Streaming-Plattformen bekommen. Und das hier ist das Ganze natürlich pervertiert und auch ins Unendliche hochskaliert.
Ja. Genau, und zwar die Songs selber sind auch computergeneriert, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die Songs wirklich selber oder ob nur quasi die Songtitel.
Yo, dude.
Yeah, he also generated unique. He also generated unique names for the AI created artists and songs, trying to blend in with quirky names of legitimate musical acts. Ja, also quasi nächstes Level.
Ja. Das ist so wie hier, wenn du dieses Docker oder diese Container-Ding und dann sagst du einfach, mach mal einen Container, dann gibt er dir ja auch immer so einen generierten Namen.
Ja,
genau. Das ist sowas, aber für Musik. Mhm.
Für Musik und
geil.
Ja. Und dann quasi auch in diese eigenen Streaming-Circle mit, und sie haben irgendwie 10 Millionen Dollar mitgemacht, das ist schon krass.
10 Millionen Dollar, krass. Bin ich mal gespannt, also wäre mal spannend, ob sie das behalten können, ob sie das in Sicherheit gebracht haben oder ob das zurückgeholt wird.
Ja, das FBI quasi bei dir unterwegs ist, nehmen sie dir auf jeden Fall den ganzen Krempel weg. Das ist immer nicht so gut.
Ja, das stimmt.
He boasted of reaching 4 billion streams.
Verrückt.
Naja, gibt's auf jeden Fall.
Leute, mit AI. Nachmachen.
Nicht nachmachen.
Genau. Betrug lohnt sich nicht in der Regel. Das ist einfach.
Zumindest wenn man sich erwischen lässt.
Ja, genau. Wenn du es in die News schaffst mit deinem Betrug, dann hat sich es wahrscheinlich für dich nicht gelohnt.
Gar nicht so geil.
Ja. Nee, und auch sonst, das ist so mit ruhigem Schlaf und so, ich glaube, das ist alles nicht so hilfreich, wenn man da die ganze Zeit aufpassen muss, nicht erwischt zu werden und so. Und guter Schlaf ist wertvoll, habe ich gehört.
Ja, das ist so. Wichtig, außer man hat so eine Maske, dann ist noch viel besser.
Dann ist egal eigentlich.
Kann man doppelt so schnell schlafen.
Schlafe genau.
Doppelt so schnell.
Ja, in der Hälfte der Zeit.
Und damit man zu mehr Schlaf kommt, gibt es ja auch immer mehr AI-Code-Assistants. Und ich habe noch einen Link zu einem, den ich jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen ausprobieren kann. Und zwar heißt der Cursor.com, the AI-Code-Editor. Und der kriegt eine ganze Menge Lorbeeren ab zurzeit und ich bin echt mal gespannt. Ich glaube, ich hatte in einer der letzten Ausgaben schon mal den Ada erwähnt und
Meister
der
Ada,
der war schon oder ist schon cool. Ich fand besonders cool daran, dass man eben da beliebige Modelle drunter packen konnte und sowohl über das LM Studio lokal laufende Modelle da dran kleben konnte, als auch eben dann entweder die großen OpenAI oder Claude oder wer auch immer gerade da unterwegs ist. Das war an Ada echt cool und jetzt bin ich mal gespannt, was AI Code Editor genannt Cursor
muss so kann. Erzählen dann.
Ja, werde ich tun. Aber ich wollte den Link auf jeden Fall schon mal loswerden, falls jemand anders auch Zeit und Lust hat zu spielen.
Sehr schön. Okay.
Können wir warten auf dich.
Markus, kurz schließen.
Ja. Ich habe das auch gesehen und ich habe einfach keine Lust, das auszuprobieren. Aber wenn es gut ist, dann musst du das sagen, weil dann muss ich das wohl dann auch benutzen. Aber
auf ja, der anderen Seite, wir gehen jetzt mal wieder auf Codecamp und dann habe ich da bestimmt Möglichkeit, das auszuprobieren.
Nice.
Jo. Cool. Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, das sind die News. News.
LibreOffice gibt's noch.
Ja, LibreOffice gibt's noch, funktioniert, exzellent und gibt's in der neuen Version, 24.8.
Geil. Was kann das mehr?
Performance.
Performance, schneller, höher, weiter und neuer und wie wir gelernt haben, updaten.
Immer updaten. Genau. Updaten, immer updaten.
Und auch da weiß man jetzt gleich, in welchem Jahr und in welchem Monat das erschienen ist. Ist irgendwie ein bisschen langweilig, dass das jetzt alle machen, aber
Ingo, so ist es nun mal. Ingo wird das auch in 10 Jahren noch benutzen.
Es kann sogar sein, dass ich die neue Version schon drauf habe. Ich muss mal aufmachen hier.
Du hast vermutlich noch 14.04 oder
ich
so.
Ich habe tatsächlich 24.803. Tatsächlich schon die
neue. Also die Kompatibilität zu Pivot Tables in Calc ist besser geworden.
Geil.
Das ist ganz klar hervorzuheben.
Geil.
Ja. Also wir haben Dings Change Log verlinkt. Da steht eine ganze Menge Zeug drin. Also wenn irgendwer sagt, LibreOffice ist tot oder so, das stimmt nicht. Da ist so viel Zeug, was da weiterentwickelt wird, das ist echt beeindruckend. Und hey, das ist kostenlos und eure Daten sind sicher und liegen nicht irgendwo in der Cloud und ihr wisst nicht, wer sie alles analysiert und seine AI damit trainiert.
Genau, also ihr benutzt es in eurer eigenen Cloud. Ihr könnt natürlich auch Collabora Online Office in eurer eigenen Cloud benutzen. Dann ist das auch völlig okay.
Das ist auch basierend auf LibreOffice, oder?
Ja, na Collabora ist die einzige Firma, die noch so richtig groß an LibreOffice entwickelt. Also es gibt noch ein paar kleine, aber die Leute, die früher bei SUSE und Novell und so waren, die sind alle zu Collabora gegangen. Und das ist eigentlich jetzt so die Firma, die dir auch Support geben würde tatsächlich für LibreOffice oder in dem Fall für Collabora Office. Also wenn du sagst, du bist eine Firma und sagst, willst hier so und so viel Lizenzen Office Support haben, dann kannst du zu Collabora gehen und das bei denen kaufen. Oder eben, wenn du diese Online-Office-Variante haben willst, auch dafür kannst du Geld bei Collabora reinschmeißen, damit die das für die Entwicklung von OpenOffice, LibreOffice benutzen.
Jupp. Nice. Mhm. Aber ich glaube, ja, Office Suites sind nicht mehr so.
Ja,
ich meine, wenn du es noch brauchst, ist es natürlich cool, wenn es sowas gibt, aber wie oft braucht ihr
Excel, Mann?
Ja, also dooferweise doch mehr, als ich gerne hätte, brauche ich das. Also mindestens so dreimal die Woche.
Ah, okay.
Muss ich tatsächlich so ich bevorzuge aufmachen. Es, auf diese Frage nicht zu antworten.
Zu oft. Ja, okay.
Ja, ja.
Dann ist das einfach in meiner Realität ist das eher so noch so einmal im Monat, weil irgendjemand nicht gebacken bekommen hat und irgendwie ein Word-File mit mir shared, irgend so ein Windows-User und ich das dann anschauen muss. Das ist so mein LibreOffice-Use-Case. Dass ich da mal kurz Screenshot
wieder ein Protokoll bekommen, wo ich gedacht habe, es könnte man auch so viele Arten machen, ich muss kein DocX rumschicken, aber so war es dann halt. Also kriegst du irgendwelche Protokolle rumgeschickt, die du doch mal bitte noch schnell lesen sollst, ob auch alles richtig ist. Und dann öffnet sich halt bei mir ein LibreOffice. Das ist halt so.
Ja.
Ja, also gerade vor einer Stunde für dich ausprobiert.
Dann ist gut, dass es Leute noch brauchen, dass es noch funktioniert.
Yep. Dann sehr schön, wunderbar.
Leute sind verklagt worden und haben verloren und Leute sind Google.
Oh nein.
Und zwar gab es irgendwie, ich glaube 2009 sind sie halt verklagt worden oder an, ja, das ist Verfahren angefangen, weil sie halt in die ihre marktbeherrschende Stellung ausgenutzt haben, um in diesen, wenn du suchst und dann irgendwelche kaufe hier, haben sie halt ihr Google-Zeug immer oben reingemacht. Und da haben sie das jetzt durchgespielt. Ich glaube, das ist jetzt fertig, so wie ich das verstanden habe. Können sie jetzt nicht mehr anfechten oder nochmal eine Instanz weiterziehen. Und die haben das jetzt bestätigt, dass sie da halt ihr dass sie dann Monopol haben und dass sie das ausgenutzt haben und dass das so natürlich nicht geht. Und ja, sie müssen da jetzt irgendwie hier was, 2,4 Billions, was sind das dann, Millionen oder so?
Milliarden
Euros. Viele Euros, sie müssen viele Euros zahlen. Keine Ahnung, was das prozentual dann von Google ist. Weiß man nicht.
Wahrscheinlich.
0,nix.
0,nix. Aber das müssen jetzt halt zahlen. Vielleicht. Also theoretisch ja, praktisch weiß ich dann, ist ja auch immer noch so eine Sache, ob es dann wirklich durchgesetzt wird und so. Aber sie sind zumindest jetzt verklagt. Und dann, wie jemand richtig vorher, als wir kurz drüber gesprochen haben, angemerkt hat, Apple wohl auch.
Oh nein.
Das ist wohl auch heute passiert. Das ist in diesem Artikel hier nur so ein Nebensatz am Schluss. Aber Apple muss Steuern nachzahlen in Irland. Und zwar auch irgendwie, keine Ahnung, auch ein paar Dollars.
Ein paar Milliarden
ja. Dollars. Aber auch das für Apple, glaube ich, nicht so.
Ja. Auch eher Kaffeekasse. Ne?
Natürlich ärgerlich, dass man da jetzt nachzahlen muss, aber ich glaube nicht, dass Apple da groß, ja.
Und es ist gut für uns alle, weil das landet halt irgendwo im Staatssäckel und da können dann coole Projekte für uns alle gemacht werden.
Könnte man vielleicht.
Aber müssen sie es nicht komplett woanders nachzahlen? Nicht hier in Deutschland?
In der EU.
Also, ach so, ja. Ja gut, in der EU.
Okay. Irland. Irland hat dann mehr und dann, ja.
Und dann gibt es so diesen Trickle-Down-Effekt und irgendwann kommt es dann bei uns an.
Gemeinen Open-Source-User.
Das Schlagwort Trickle-Down-Effekt zielt, glaube ich, auf was anderes ab, als auf Steuerzahlungen, die sich über Staaten verteilen.
Ich finde, es hat ganz gut gepasst.
Sorry.
Schön.
Okay.
Ja.
Gut.
Auch ja. Was mit Suche.
Ja, auch was ja. Mit Suche. Und zwar hatten wir seinerzeit davon berichtet, dass Elasticsearch seine Lizenz geändert hat, weil sich gegen Amazon vor allem mit AWS wehren wollte, dass die so von ihrem Produkt profitieren, ohne aber wirklich was zurückzugeben.
Voll Gemeinheit, echt.
Und dafür hatten sie die Elasticsearch-Lizenz eingefügt und führt und die Server-Side Public License, die SSPL. Und nun überlegen sie, jetzt sind sie zu dem Schluss gekommen, dass die Elasticsearch zusätzlich auch wieder und genauso Kibana unter der Aferto GPL, Afero, nicht Aferto, sondern nur mit Fero GPL anbieten.
ASI GPL.
Und damit ist Elasticsearch wieder unter einer von der Open Source Initiative anerkannten Lizenz verfügbar. Ja.
Ja.
Modifikationen an der Software müssen unter der gleichen Lizenz veröffentlicht werden, bewirken aber keine weiteren Einschränkungen für den Service Provider.
Ja. Genau. Hat man damals schon gesagt, dass es eigentlich möglich wäre, das zu machen. Warum sie dann so eine komische Proprietärlizenz nehmen wollten, die eben nicht Open Source ist, war mir nicht ganz klar. Aber scheinbar haben sie erkannt, dass es auch nicht gut ist, wenn plötzlich alle Open Source verwenden.
Ja. Nein, das sagen sie ja, das haben sie sich extra. Es gibt hier diesen
diesen Blogpost.
Blogpost gibt es dieses Changing the license was a mistake and Elastic now backtracks from it. Das ist nicht so, sagen sie. Aber es ist genau das, was passiert ist. Es ist wirklich genau das.
In dem Artikel sagt der Bannon ja, also das ist der Chef von Elastic, der sagt, die Zusammenarbeit zwischen AWS und Elastic hat sich seit 2021 drastisch gebessert, hat sich geklärt und die Partnerschaft ist stärker denn je.
Ja, ja. Also, bla bla.
Wenn es stärker denn je ist, warum müssen sie irgendwas ändern? Was ist das für ein Quatsch? Ja. Hat überhaupt keinen Sinn.
Ja, ja. Also es war halt ein Mistake und sie sind jetzt am Backtracken. Das ist natürlich
Community Service, Felix. Das ist nur, um den Leuten ein klareres Lizenzgefüge zu bieten.
Ja. Genau. Also war vor 3 Jahren eine dumme Idee und jetzt haben sie es immerhin nach 3 Jahren gemerkt. Das finde ich gut.
Du bist so drastisch.
Ja, so drastisch. Guck dir diese ganzen Quotes von diesem einen Typen an, der die gesungen hat, die er da in diesen Blogpost reingemacht hat. Wer heißt der? Wie heißt der Typ? Das hatten wir erst letztens in dem Chat drin, warte. Kendrick. Kennst du nicht Kendrick? Der hat diese ganzen Sachen gesagt und der andere Typ hat es in dem seinen Blogpost reingenommen. Deswegen ist es cool. So habe ich das verstanden.
Aha. Ja. Aber finde ich gut, dass es wieder unter der richtigen Open Source Lizenz ist. Ja,
ist halt schon spät jetzt, muss ich sagen.
Ist schon spät und für gewisse Dinge ist es einfach zu spät, I guess. Gewisse Dinge ist der Zug abgefahren, aber für neue Dinge. Und du hast natürlich auch so ein bisschen das Risiko, dass das einfach nochmal machen. Jetzt gibt's halt die Precedent von, wenn sie irgendwie nicht mit Amazon zusammenarbeiten können, dann nehmen sie vielleicht die AG-Perl auch einfach wieder weg. So, hä?
Ja. Haben sie eigentlich immer noch diese extra Editions, die ja dann nochmal extra Geld kosten?
Glaub
und
schon.
Nur das Basic-Teil ist immer noch kostenlos?
Glaub schon, weil.
Ich glaube auch.
Weil, also zumindest laut Blogpost ist es so, adding another option and not removing anything. Aber ehrlich gesagt, ja,
ich bin auch nicht so tief in dem Game drin. Ich weiß nur, dass OpenSearch relativ viele Features dann dazu bekommen hat, die es nur in dieser super Premium-Version gegeben hat, in First Place. Und ich weiß nicht genau, ob sich da jetzt dann irgendwas ändert.
Ja, es gibt einen Generative AI-Tab, also die sind da schon.
Wow, geil. Die sind vorne dran, Mann. Die sind im AI-Game. Haben die auch einen Blockchain-Tab da irgendwo? Ich hoffe doch.
Ich glaube, das ist schon wieder durch.
Web 3. Ja,
schon wieder out.
Ja, das war schon wieder durch.
Das war so mit Ubuntu 14.04.
Oh. Burn.
Okay.
Ja, ist aber schön. Dann ist es mal wieder soweit.
Ja, die machen die Rolle rückwärts. Gucken wir mal, wie lange das anhält, bis sie wieder rumheulen. Andere Leute, die vielleicht ein YubiKey haben, heulen auch rum oder auch nicht. Können sich nur überlegen. Gibt eine Lücke, die sozusagen ein Problem der Firmware ist. Sie haben irgendwie irgendeine Library, die damit verwendet wird, die angreifbar ist in neueren Keys, die jetzt so seit irgendwie 5-6 Monaten oder so verkauft werden. Ist das nicht mehr drin mit einer neuen Firmware, aber bei YubiKey ist es so, dass man die Firmware nicht updaten kann. Das heißt also, alle Keys, die da draußen sind und die halt schon ein bisschen älter sind, die also quasi die Firmware vor dem 21. Mai 2024 haben, die sind halt potenziell kopierbar und angreifbar.
Aber ist es nicht dieses Ding, wo du quasi diesen Chip dann aufmachen musst und irgendwelche Pins voranhalten musst und dieses ganze Hardware-Equipment brauchst und so, dann irgendwelche Side-Channel-Attacken machen musst?
Ja, ist nicht genau, so super die trivial. Analyse hatte ich dazu auch geschrieben. Du brauchst physischen Access, du brauchst verdammt viel Know-how und Equipment im Wert von 5.000 Euro. Das war schon eher so State-Grade-Attack. Wenn du halt im Visier von dir Geheimdiensten bist und dann noch wirklich so Staatsfeind Nummer 1 Liga, dann ist das kritisch. Ansonsten.
Genau. Dann kannst du dir aber auch irgendwie einen neuen YubiKey holen und die alte.
Also Angreifer kannst du auch einfach den YubiKey austauschen und der eine Typ fragt sie, warum es nicht mehr funktioniert. ist wohl kaputt gegangen, muss ich wohl ein Backup restoren oder so. Ich glaube, es funktioniert auch. Naja.
Ja.
Deswegen waren die, glaube ich, auch ein bisschen reluctant,
wenn du zu sagen. YubiKey,
sorry. Ja, ja, also deswegen waren sie von YubiKey auch relativ reluctant zu sagen, ja, ihr kriegt alle neue YubiKeys, weil der Angriff so komplex ist, dass man da jetzt auch sagen kann, es ist halt jetzt so, aber deal with it. Müsst in eure Risikobetrachtung mit einnehmen.
Ja, aber, genau, aber du also kannst ihn trotzdem mal schreiben und rumheulen, vielleicht kriegst du ja einen neuen, wenn es unbedingt sein muss, aber ja.
Ja, aber
für
also,
die meisten wird's,
wenn du ja physikalischen Access brauchst, ist es nicht sowieso, also wenn jemand physikalischen Access auf dein Key hat, ist es nicht sowieso problematisch?
Ja, diese HSM soll ja theoretisch dagegen auch schützen, aber
also weil das ist ja so, wie du den als User halt auch irgendwie benutzt, du steckst den halt ein und dann, wenn du physikalischen Access hast, ist ja nicht so ein Fingerprint-Scanner oder so nochmal, sondern du.
Ja, ja.
Schon richtig. Fest das Ding ja einfach an und ich meine.
Ja, du brauchst auch immer noch Benutzername und Passwort von der Person, weil es ja nur der zweite Faktor ist, nicht der erste Faktor.
Genau, also so ein bisschen. Ja, also sicher nicht ideal und sicher gut, dass es gefixt ist und sicher gut, dass, aber verstehe ich jetzt auch schon, dass nicht einfach jedem einfach einen neuen Key. Also es ist auch als Business vermutlich so ein bisschen schwierig. Das ist so ein bisschen teuer. Ja, aber ja, wenn ihr irgendwie, ja, wenn euer Zeug sehr kritisch ist, was ihr macht, dann schaut vielleicht, dass ihr das updatet, dass ihr einen neuen, solchen neuen Key holt. So viel kosten die ja auch nicht, sind ja auch nicht unendlich teuer. Kann man wohl machen.
Oder ihr lebt mit dem Ding einfach.
Genau, wenn es halt nicht so wichtig ist.
Auch wenn es relativ wichtig ist. Also es muss schon sehr, 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 doppelt sehr wichtig sein, damit das ein Problem wird.
Ja, ja. Dann Deutschland für FreeBSD.
Oder na, so. Na genau, also eigentlich unsere Steuergelder endlich mal sinnvoll eingesetzt.
Also ich möchte hier...
Gerade werden sie auch unsinnvoll eingesetzt, aber da ist es doch mal richtig schön.
Genau, ich möchte hier an dieser Stelle hier Dank sagen an Makefoo. Danke, dass du FreeBSD unterstützt. Danke, Ingo, bitte, dass du FreeBSD unterstützt. Danke, ja, Markus, dass du FreeBSD unterstützt. Mit euren Steuern, da gibt's wohl...
Unterstützt du auch FreeBSD?
Ja.
Echt?
Ja, tatsächlich. Ja,
danke, dass du FreeBSD unterstützt.
Tatsächlich ist das eines der Projekte, wo ich immer wieder mal ein bisschen Geld hinspende, weil es halt schon so ein Foundational-Projekt ist und ich da halt schon viel Zeug drauflaufen habe.
Ja, unterstützen wir alle ein bisschen FreeBSD
quasi.
Ich unterstütze halt nur mit einem x-Mikrocent oder so.
Ja, aber
halt mit 5 Euro, aber.
Ja, aber ich meine, ja.
Jeder macht seinen Teil halt.
Also, ihr als Deutschland unterstützt mehr als ich als Einzelperson. Überraschenderweise. Ja,
aber auch mit 82 Millionen ein paar mehr als du.
Das mag wohl sein. Genau, worum geht's eigentlich? Also, es gibt diesen German Sovereign Tech Fund. Den STF. Und die haben jetzt, was ist das, ein bisschen mehr als eine 500.000 Euro, kippen die in FreeBSD-Infrastruktur. Also das irgendwie die 5 Keypunkte sind irgendwie so Zero Trust Builds, CI/CD Automation, Reduced Technical Debt, Security Control und das Hot Topic von vielen, die in regulierten Orten arbeiten, dieses SBOM. Ja, dass das auch mit FreeBSD irgendwie funktioniert.
Das ist gut.
War das eine Frage?
Ja.
Nee, oder ist das diese S-Bomb? Ich weiß nicht, ob diese
S-Bomb sind gut. Also auch S-Bomb so was S-Bomb sind. Gut, sind. Ja, doch, Debian will die auch haben und
ja. Also du musst die halt, also das ist halt irgendwie
Software Bill of Material. Ja. Ja. Du sagst quasi, was quasi dein drin? System gerade ausmacht.
Ja. Und es gibt irgendwie, ja. Man muss das jetzt wohl machen.
Ja, das kommt doch mit diesen Dingen, mit diesen Gesetzen, die da jetzt neu kommen.
Ja, ja.
Dass man das alles machen muss.
So NIS 2 und sowas alles.
Ja, 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 genau. Also wenn du irgendwas, was so slightly reguliert ist, dann wird das früher oder später kommen. Und da muss man sich damit
ausmachen. Ja, früher als später in diesen Bereichen. Ja. Weil früher ist ja quasi schon in 3 Jahren. Und das ist schon sehr, sehr nah. Oder 2 Jahre oder was, voll nah. Das ist quasi schon übermorgen.
Genau. Ja, aber finde ich gut. Und vielleicht.
Ja, da hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, dass der
Sovereignty Tech Fund ein paar Projekte unterstützt hat. Ich glaube, Gnome hatten sie letztens auch. Und ja, sie wollen, dass auch Open-Source-Entwickler wieder oder insbesondere wichtige Open-Source-Projekte auch unterstützt werden. Ne? Ich glaube, hatten sie nicht auch in, weiß nicht, ob es Curl war, aber so ein paar Low-Level-Sachen, die einfach irgendwie überall drin sind, dass man da halt mal ein bisschen Geld hinwirft und sagt, hier, bitte, bitte macht das gut, dass unser Internet oder unser ganzes System nicht zusammenbricht. Von dem her gut, dass da ein paar Leute gucken, dass wichtige Technologien auch gefördert werden, die halt sonst irgendwie, ja, nicht so in der Öffentlichkeit stehen und deswegen eben zu wenig Geld kriegen für das, was sie eigentlich leisten. Mal was Gutes, was unsere Regierung macht.
Toll.
Wenn auch der Fund noch viel, viel größer ausgestattet sein könnte, aber bin schon froh, dass sie ihn nicht gekillt haben. Und von dem her, ja. Lieber, lass uns doch lieber sowas machen, als irgendwie, keine Ahnung, wieder unsere Grenzen kontrollieren, weil, sorry, das brauchen wir nicht.
Es wird irgendwie, vor allem nicht funktionieren. Ich würde gerne
schon Schengen haben. Und irgendwie überall hinreisen können, dass uns doch lieber hier das Geld in so Open-Source-Systeme stecken, das wäre irgendwie sinnvoller. Ja. Gut. So, wir bleiben bei Software, die Open-Source sein sollte, aber es leider nicht ist, nämlich Wahlsoftware. Die hat es geschafft, falsch zu zählen. Wow. Die Wahl in Sachsen hatten sich einige gewundert, die auch nachgerechnet haben. Die sind auf andere Ergebnisse gekommen. Also zum Beispiel bei wahlrecht.de wurden andere Ergebnisse veröffentlicht als der Wahlleiter. Und nach einer Analyse hat man festgestellt, stimmt, unsere Wahlsoftware rechnet falsch. Und zwar, sobald es den 117. Sitz zuteilen soll, ist da irgendein Fehler. Und das hat halt, und ich meine, das ist kein kleiner Fehler, ne? Hier, die AfD und die CDU hatten einen Sitz mehr, als sie eigentlich hätten haben dürfen.
Wow.
Das ist schon ein bisschen krass. Nicht ausdenken, hey. Ja. Wer weiß, wer die Software bezahlt hat. Oder wer da wen geschmiert hat, dass diese Software so komisch rechnet. Genau. Deswegen fordert der CCC, dass solche Software, also entweder soll sie halt ganz Open Source sein, das wäre natürlich der Idealzustand, oder wenn es schon kommerzielle Software ist, dann sollte zumindest der Source Code da sein, dass man ihn auch begutachten kann, weil, ja, Wahlen sind unser größtes Heiligtum und da sollten wir schon so genau wie möglich drauf gucken
können. Ja, und Gesundheitswesen findet das ja statt. Also da wird ja Source Code gelesen, um Produkte oder ja, Softwareprodukte zu verifizieren. Warum passiert das nicht vor dem Einsatz von so einer Wahlsoftware dort auch? Das verstehe ich nicht. Und auf der anderen Seite, wir können zum Beispiel in der Schweiz nehmen, schon wieder, die haben Public Money, Public Code im Gesetz verankert. Zunächst auf Bundesebene jetzt, leider noch nicht überall. Aber sind die da schon mal einen deutlichen Schritt weiter, als wir es sind.
Ja.
Public Money, Public Code meint, was mit Steuergeldern finanziert wird, wird auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Und gerade in so föderalen Systemen wie der Schweiz und auch in Deutschland wäre das ein Riesenvorteil, weil einfach, was eine Kommune entwickelt, kann eine andere durchaus adaptieren und muss nicht jedes Mal neu
entwickeln. Alles neu bauen. Ja. Genau, weil viele Kommunen funktionieren dann doch gleich und ja, ich muss nicht, weiß ich nicht, Kfz rauswürfeln, irgendwie 16.000, 30.000 Mal neu erfinden, weil das irgendwie, ich weiß keine Ahnung, wie viele Landkreise wir haben, weil jeder Landkreis irgendwie das System neu kaufen muss oder an sich anpassen muss oder so. Da wäre es irgendwie sinnvoller.
Auch so Bibliothek-Software, das ist schon echt.
Ja. Wenn man das einmal hätte und dann funktioniert das auch. Gut. Ja, also, falls jemand an diese Wahlsoftware rankommt, der CCC nimmt auch Spenden, Software, Quellcode, Spenden entgegen. Anonym, versteht sich. Okay, was haben wir noch?
Hier.
Bundesregierung will Cookie-Banner-Flut bekämpfen.
Ich sehe keine
Cookie-Banner. Noch was Gutes, was die machen. Irgendwie haben wir heute also, eine Lobessendung, oder?
Lobeshymne an die Bundesregierung. Ja,
sind alles nur, sind nur Good News heute. Naja, nicht ganz, aber.
Nicht ganz, aber ein bisschen schon, ja.
Also, man, die Wahlpanne war jetzt nicht Good News. Aber das finden wir gut. Also nicht, dass ich irgendwelche Cookie-Banner sehen würde, weil I don't care about Cookies. Aber wenn man das nicht hat, dann will man schon irgendjemand, der die entweder wegklickt oder dass die gar nicht mehr da sind.
Ja, ja genau. Also die Bundesregierung hat sich auf ein Vorgehen geeignet, um Cookie-Banner einzudämmen. Und dann wollen sie quasi den Nutzern, also uns, einen Tooling an die Hand geben, wo man sagen kann, zentral quasi, ich will nicht getrackt werden. Ja, das natürlich,
zum Beispiel im
Browser. Ich weiß nicht genau, wie sie es genau umgesetzt haben, es war, glaube ich, auch erstmal nur eine Idee. Aber ich finde es grundsätzlich gut, weil ich will nicht diese ganzen scheiß Cookie-Banner immer wieder wegklicken. Zumal, das ist ja auch komplett behindert, ich drücke das weg, dass ich nicht getrackt werden will und dann werde ich das nächste Mal wieder gefragt. wenn ich aber okay sage, dann werde ich nie wieder gefragt. Ja.
Und da musst du irgendwo in Settings, kannst du dann irgendwo über so einen kleinen, eben kleingedruckten, eben RGB, kannst du dann das wieder ausmachen. Ja. Sagen, ich will gar nicht getrackt werden.
Ach so, ja. Und dann wirst du aber nächstes Mal wieder gefragt.
Ja, genau. Aber das ist schon so ein bisschen, das mit diesen Cookie-Banner, das ist schon so ein bisschen malicious compliance, oder?
Ja, auf jeden Fall.
So, EU hat gesagt so, ja, hört auf, eure User zu tracken. Aber wenn ihr das unbedingt machen müsst, dann müsst ihr die wohl halt fragen und die müssen das wissen und so. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das maximal scheiße für User? Mhm. Und das halt dabei rausgekommen.
Ja,
Cookie-Banner. Halt innerhalb vom Gesetz und von den Vorgaben, dass sie sich daran halten, aber es auch maximal scheiße ist für User.
Ja, und dann kann man sagen, ja, die EU wollte das
genau,
doch so.
Genau, die böse EU, die böse Regulierung, die hier
uns verbietet, euch zu tracken.
Genau, die uns verbietet, euch einfach zu tracken, ohne euch das zu sagen.
Ja.
Dafür müsst ihr jetzt überall diese Cookie-Banners haben. Ja, ist schon so ein bisschen annoying.
Ja.
Ja. Fast gut gemeint, ist halt immer noch nicht gut gemacht, ne?
Ja. Also von den Firmen war das auf jeden Fall nicht gut gemeint. Das ist schon.
nee. Die haben ja ein Interesse daran, dass du deine Daten verkaufen musst.
Ja. Dass die deine Daten verkaufen
können. Kannst du ja dann gar nicht betreten. Du darfst ja.
Also ich meine, Reise zum Beispiel?
Ganz oft. Entweder nimmst du diese Cookies an und willst diese Werbung haben oder du darfst unsere Seite nicht sehen.
Ja.
Ja.
Ja, also mit diesem Plus oder Pro oder Pur oder Sparbus oder wie die Dinge auch immer heißen. Ne?
Ja, genau. Pur Sparplus.
Mhm. Okay, was auch noch?
Ja, dann kann man wieder so sehen. Irgendjemand will ja bei Magdeburg so eine große neue Fabrik bauen. Intel nämlich. Dafür haben wir irgendwie 10 Milliarden locker. Könnten wir, glaube ich, auch eine Open-Source-Software reinstecken. Wäre wahrscheinlich sinnvoller. Aber irgendjemand will da gerne eine große Fabrik bauen, weil es natürlich total wichtig ist, dass wir, weiß ich nicht, 3-Nanometer-Chips Intel-Qualität bei uns in Deutschland produzieren.
Ist doch geil.
Ja, mag sein, aber nee.
Auf der Seite kam bei mir auch übrigens der Cookie-Banner des Todes. Das hat irgendwie dreimal irgendwie welche Sachen aufgeflackert, die dann weggedrückt werden müssen. Das ist schon echt übel. Ja. Aber okay, was mit dieser Fabrik jetzt? Wird die gebaut oder nicht?
Das wissen wir halt noch nicht. Intel hat ja plötzlich Geldmangel und will irgendwie bestimmte Sachen nicht mehr machen. Und deswegen könnte es jetzt sein, dass sie dir wollen sie 30 Milliarden oder sowas investieren? Davon kommen 10 vom deutschen Staat. Könnte sein, dass sie es vielleicht doch nicht bauen oder keine Ahnung, vielleicht noch mehr rumjammern und noch mehr Milliarden haben wollen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist Intel ein bisschen ins Schlingern geraten und jetzt müssen sie sparen und Leute entlassen. Und da sind diese 30 Milliarden, die sie in Sachsen-Anhalt da verbuddeln wollen, natürlich auch ganz schön viel Geld, was man vielleicht woanders besser investieren könnte. Oder nicht.
Zum Beispiel? Bitcoin.
Blockchain.
Also, wie gesagt, ich könnte, also was Deutschland mit 10 Milliarden machen könnte, da hätte ich einige Ideen. Was Intel mit 20 Milliarden macht, keine Ahnung. Ich meine, braucht noch jemand Intel-Chips?
Manager-Gehälter.
Ist es nicht durch, das Thema?
Du bist schon gehässig.
Ja, sorry. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Windows will irgendwie auf ARM umsteigen. Apple ist auf ARM umgestiegen. Alle anderen finden AMD sowieso cooler. Und ich würde ja gerne RISC-V machen, aber ganz ehrlich, Intel? Wer will denn noch auf Intel-Chips setzen?
Intel funktioniert meistens, oder?
Ja.
Haben doch nicht, die haben doch diesen N100-CPU, der jetzt voll gehypt ist, weil der so wenig Strom verbraucht und trotzdem nicht scheiße ist. Oder? Das war doch das.
Also ich meine, ich finde auch, ARM hat auch Probleme und das ist jetzt auch nicht das, was als Allheilmittel ist. Da ist so ein offeneres System, wie es x86-Chips sind, dann vielleicht auch gar nicht schlecht. Aber genau, ist halt die Frage, ob wir so eine große neue Chipfabrik von Intel da brauchen.
Ach so, die Chipfabrik von denen brauchen.
Also ich meine, Konkurrenz ist halt gut. Ist halt gut, dass es irgendwie, ja.
Mehr als nur ein Hersteller für diese Chips gibt.
Es gibt, ist halt, wenn es nur AMD, nur ARM ist, ist auch nicht gut. Das ist schon so ein bisschen mehr Konkurrenz, zwingt die halt alle ein bisschen besser zu arbeiten, glaube ich, das schon.
Ja, wir kriegen ja auch eine neue Chipfabrik in Sachsen noch, die ja schon angefangen wird jetzt zu bauen. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt so eine Intel-Fabrik da braucht.
Sie sind sich auch nicht sicher, das wird sich dann zeigen.
Das sehen Sie, das sehen wir jetzt gerade.
Ja.
Aber wer sich immer sehr sicher ist, ist Linus Torvalds.
Sehr.
Natürlich.
Sehr
ist der beste Diktator auf diesem Planeten. Und deswegen fand das nicht so lustig, was der Herr Overstreet, seines Zeichens Erfinder von BcashFS, und wir finden ja alle BcashFS toll, aber er der hatte ja schon am Anfang so ein paar Probleme, sein Zeug in den Kernel reinzukriegen. Hat er dann endlich gemacht und jetzt kriegt das aber irgendwie nicht gebacken, das im Merge-Window immer sein ganzes Zeug reinzubringen, sondern hat wohl erst mit RC5 irgendwie angefangen, alles reinzukippen, und das fand der Herr Torvalds nicht lustig und ist wohl ein bisschen.
Wie viele RCs gibt es denn noch bis zum Release?
Na, RC5 ist meistens sogar schon der letzte, ne?
Ich weiß nicht genau, kommt drauf an, oder? Ja.
Ja, ich weiß es auch nicht. 5, 6.
Also auf jeden Fall will man nicht so viele RCs haben, weil das sind ja Release-Kandidaten, sind ja Kandidaten für das nächste Release.
Mhm. Und genau. Und dann kommt der mit so einem großen Patch-Set noch an. Das hätte er halt irgendwie ein paar Wochen vorher machen sollen. Dann wäre das alles kein Problem gewesen. Ist wahrscheinlich. Ist irgendwie auch gerechtfertigt. Ich hoffe, dass der Herr Overstreet sich da ein bisschen besser dran hält, weil, wie gesagt, eigentlich ist es sehr cool, BcashFS zu haben. Und es wäre halt auch schön, wenn da mehr Leute dran entwickeln und er das nicht nur da alleine macht. Und dann muss er sich halt leider auch an die Spielregeln von allen anderen halten.
Mhm.
Genau. Gut, das zum aktuellen Stand von BcashFS. Was haben wir noch? Irgendjemand hat Ransomware-Angriffe.
Ransomware.
Genau, die fand ich ganz schön erstaunlich, die News. Und die sagt, 75% der Ransomware-Opfer in Deutschland zahlen Lösegeld.
Okay, Mist, falsches Geschäftsmodell schon wieder gemacht.
Okay. Bin ich jetzt überrascht.
Ganz, ganz ehrlich, bitte, schaut die Hirnehaken-Vorträge vom Kongress und helft den Leuten dabei, eine Ransomware sichere Backups aufzubauen. Es ist doch eigentlich alles durchgespielt.
Ja, aber das Problem ist, das musst du vorher machen. Ja, das machen halt Leute nicht und dann ist es halt eine Business-Entscheidung, das ist halt ein Business-Problem und die Ransomware-Leute sind halt schlau genug, das so zu pricen, dass es halt sinnvoll für dich ist, als Business zu entscheiden. Also, wenn natürlich auch dumm, wenn sie einfach sagen, ja, kleines Business, gib mir 1 Million, das hat gar nicht so viel Cashflow. Die schauen sich das hier halt an und sie sind ziemlich gut darin, das so einzupreisen, dass es halt dir zwar vielleicht ein bisschen wehtut, aber es halt billiger zu zahlen, als irgendwie halt total einen Totalausfall zu haben. Und wenn du es halt nicht vorher überlegt hast, dann ja, dann hat es dich halt.
Richtig, es ist trotzdem umso erschreckender, weil einfach das Wissen da sein sollte. Und deswegen mein Appell an unsere Hörer, weil ihr seid diejenigen, die wissen, wie es geht. Problem. Nein.
Ihr seid aber auch die Lösung.
Du bist aber heute auch im Blaming-Modus. Ja, also. Stimmt. helft allen in eurer Umgebung Ransomware-Safe Sachen aufzusetzen. Das ist einfach, das ist ein Trauerspiel, dass das noch nötig ist. Also und geht den Leuten bei euch in der Firma auf den Sack, dass das alles Ransomware sicher sein muss. Ja, das ist Backups gerade, ja.
Ja, ich glaube, gerade so als Enterprise solltest du das eigentlich schon im Griff haben.
Also ja.
Eigentlich, genau. Also es ist eigentlich schon ein bisschen peinlich.
Ja. Aber klar, die Leute sitzen dann schwitzend vor dem Monitor und denken sich, oh mein Gott, wenn die Kunden das mitbekommen, dass wir offline sind, dann sind wir pleite und dann zahlen sie lieber schnell anstatt. Ja. Ist auch verständlich, völlig nachvollziehbar in der Situation, aber man muss heutzutage nicht mehr in die Situation kommen.
Ja, man könnte halt vorher investieren. Aber das ist halt schwierig. Das erfordert halt, ja, dass man vorausdenkt und schwierig, sag ich mal.
Ja. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, tretet euren Chefs auf die Füße und macht es.
Genau, ich habe den Hörnerhaken auch nochmal verlinkt. Das ist ein sehr, der ist eigentlich sehr überwiegend unterhaltsam und er hat halt zweimal wichtige Parts und einmal sagt er auch explizit, das ist die einzige wichtige Folie in dem Vortrag. Und dann, ja.
Ja, mach das mal. Das ist eine gute Sache. Ja.
So, dann, die News ist schon ein bisschen älter, die jetzt kommt.
Ja, der Telegram-CEO
ist nicht so alt, das war letzte Woche, oder? Ja, also es ist nicht so alt, es ist nach unserer letzten Sendung passiert. Wir haben jetzt natürlich auch schon wieder fast 3 Wochen nicht mehr gesendet oder so.
Macht sowas.
Wir offensichtlich. Schwierig. Genau, der Mr. Telegram CEO, wie heißt der, Pavel Durov oder so, der ist wohl französisch
Staatsbürger auch, ja.
Genau, der ist wohl auch da Staatsbürger und der war dann wohl in Frankreich und da haben sie ihn am Flughafen haben sie ihn da festgenommen, weil, so wie ich das verstehe, werfen sie ihm halt vor, dass er, in Telegram hast du ja diese, ist ja so ein bisschen wie WhatsApp, du hast so diese normale Chats, aber du hast halt auch diese Channels. Und diese Channels sind so ein bisschen wie so ein Social Media, weil da kannst du, ich weiß nicht, 20.000, 100.000? Ich weiß nicht genau, wo das Limit aktuell ist.
Aber das sind halt, so Gruppenchats, wo aber nur einer schreiben kann, dann.
Ja, genau. Und oder wo halt auch alle schreiben können und so. Ah, 200.000 Member ist es aktuell wohl. Das ist, so eine Gruppe mit 200.000 Membern ist schon so, das ist schon groß.
Mhm. Ja, aber das ist schon so, dass auch nur einer dann schreibt. Das ist nicht so, dass alle dann da, alle 200.000 Leute da reinschreiben. Aber ich glaube, du kannst auf Sachen antworten oder so. Da geht schon bestimmt noch irgendwas anders.
Ja, also es ist im Prinzip halt, es ist halt nicht mehr so ein Gruppenchat, wie man sich halt so einen Gruppenchat vorstellt, wo dann irgendwie die Elterngruppe irgendwie so eine dämliche WhatsApp-Gruppe gemacht hat, um ihre Kinder zum Fußball zu bringen oder was weiß ich. Sondern das ist dann halt schon eher so ein Gruppenchat, as in, das ist halt so wie so ein Twitter oder so. Ja, was dann eher so ein Social Media ist. Und das ist halt nicht so, ist, Telegram weigert sich halt so ein bisschen, das zu moderieren, obwohl das ziemlich public ist, und ja, und jetzt haben sie ihn halt festgenommen und ja, ist
verlangen, dass er da was macht.
ja, verlangt, dass da irgendwie was passiert. Und es ist so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite halt so, ja, klar, irgendwie freie Meinungsäußerung und Leute irgendwie, man will halt nicht, dass das irgendwie zensiert ist, aber auf der anderen Seite einfach irgendwie so, ja, so gar keine Moderation und einfach alles ist halt schon auch nicht so der Move. Ja, und jetzt, keine Ahnung, ich habe noch nicht gesehen, was jetzt irgendwie groß weiter passiert, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Das wird sich auch noch zeigen.
Okay. Dann, oh Gott. Wir bleiben bei den schlechten News, glaube ich.
Ach.
Ich weiß nicht, ob jemand von euch ein Ford fährt. Wenn, dann solltet ihr das vielleicht nochmal überdenken. Also Ford hat jetzt ein Patent oder will sich ein Patent geben lassen, was dir beim Autofahren zuhört und auf Grundlage so von deinen Locations, wo du so bist, dir dann Werbung schaltet.
Cool. Ja, das ist ja gut für neue Fords. Das ist, die alten kann man noch fahren, einfach keine neuen kaufen.
Ja, auch wahrscheinlich keine der letzten 5 oder 10 Jahre. Also
meinst du, die kriegen das als Update noch reingespielt?
Ja, oder ja, wenn sie damit Geld machen können, bestimmt.
Ja, überall, wo sie das vermutlich können, werden sie das versuchen abzudaten. Würde ich jetzt auch davon ausgehen. Also wenn dein Auto zu neu ist,
dann lohnt sich das.
Werden sie das vermutlich versuchen.
Ja. Yep. Es wird gruselig.
Ja.
Also ich meine, dass sie das können und dass es Leute gibt, die oder Firmen gibt, die sowas wollen, kann ich mir alles vorstellen, aber dass man es wirklich macht.
Aber kann man da nicht einfach auch Gesetze dagegen? Also
ja, das ist,
kann man das nicht einfach verbieten?
Das ist datenschutztechnisch sicherlich kritisch. Ich glaube, gerade in Deutschland, wahrscheinlich in Amerika können die das wahrscheinlich ausspielen, aber in Deutschland wird das schwieriger.
Ja, also das ist ja, also das sind ja auch so Dinge, wo niemand danach gefragt hat. Ne? niemand hat gesagt,
doch, ja, doch, du kriegst dein Auto dann 5.000 billiger.
Ja. Tja. Oder die Shareholder von Ford finden das lustig.
Sie finden das gut.
Genau.
Was du gerade erzählt Ford hast, finden sie gut. Du kriegst direkt Feedback für deine Konversation in deinem Auto. Bitte redet weiter, wie toll doch dieser Ford ist und wie einfach er sich reparieren lässt. Da gab es erst vor einer Woche oder so, gab es eine News auf Hacker News. Google Facebook Partners admit that it can listen to devices microphone to serve ads. So, das ist ja quasi das Gleiche. Das heißt, kann da eigentlich Prior Art angemeldet werden für dieses Thema?
Ja, das könnte man einfach mal zumindest nicht.
So.
Ja. Ja. Aber es ist nicht gut.
Genau, es ist auch nicht so, dass das jetzt diese Facebook-App selber macht oder dass Google das selber macht, sondern sind halt irgendwelche Partner mit irgendwelchen obskuren shittigen Apps, die dann halt genau diese Sachen machen, wo du dann 100-mal okay drücken musst. Mhm. Aber dass es passiert, ist schon, ja, ist.
Ich meine, damit kannst du dir halt auch nicht mehr sicher sein, wenn andere Leute Handys im Raum sind, ob nicht doch irgendwer mithört. Das ist schon.
Stimmt, ja.
Ja.
Das stimmt.
Okay. Das ist. Also echt, wenn das nicht wirklich eine News wäre, würde ich sagen, irgendjemand macht einen April-Scherz. Ist schon ein bisschen traurig. Kommen wir zu Nix.
Und genau, es gibt eine Privilege Escalation Schwachstelle in Nix Version 2.24. Wenn ihr normale Nix-Packages verwendet im Stable oder Unstable Branch, dann habt ihr da keine Probleme. Wenn ihr aber Nix installiert habt über den offiziellen Installer oder über den Determined Systems Installer, dann müsst ihr mal schauen, dass ihr da quasi ein Update macht, damit die Version 23 irgendwas benutzt wird.
Die Schwachstelle ist ziemlich kritisch, würde ich sagen, weil sie halt auch sehr leicht auszunutzen ist von einem lokalen Nutzer, auch wenn der keine Berechtigung hat, was zu bauen. Also der hat quasi quasi ein unprivilegierter Nutzer, der diese Schwachstelle ausnutzen kann, um dort root zu werden auf euren Systemen. Ja.
Aber das.
Und da gab es quasi noch ein bisschen Drama drumherum, aber das will ich jetzt skippen einfach.
Das ist aber nur ein Problem, wenn du auf dem Multi-User-System hast. Oder?
Also ja, genau.
Nur ein Problem auf Multi-User. Also wenn du der einzige User bist, dann
da, das ist kein Problem.
Kannst ja. nur du dich selber own im Prinzip. Und genau, theoretisch genau. als halt irgendwie Privilege Escalation oder so, wenn halt der Apache-User, also wenn dein Apache geowned wird oder so, und dann ist der Attacker halt dein Apache-User und dann kann er über das irgendwie. Ja.
Okay. Genau, so wird es natürlich auch gehen, auch quasi über einen anderen Daemon, der, ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, du musst die Berechtigung haben, mit dem Nix-Daemon reden zu können.
Ja, also schon kritisch, aber jetzt, wenn du nicht so ein, also klar, und wenn du so ein Multi-User, wo irgendwie so verschiedene Leute sich einloggen können, dann ist auch natürlich dumm oder sagen wir mal unvorteilhaft, aber wenn du jetzt so ein, ja, dein Home-Server und du bist halt der User, dann ist so ein bisschen, ja, sollst du updaten, aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass du geowned werden kannst, relativ klein.
Ja, genau, aber du updaten halt auch nur, wenn du diesen Local Install gemacht hast und der up-to-date ist. Das ist auch erst vor, ich glaube, 1. August war quasi das Update auf die 2.24. Das heißt, du müsstest relativ frisch dabei sein und alles andere muss passen. Aber der Exploit selber ist relativ einfach. Mhm. Also quasi der Exploit-Code. Es geht hier quasi darum, wie diese Archive, diese Bildarchive, wo quasi so ein Paket drin steht oder die Beschreibung davon, wie das ausgepackt wird. Ich verlinke hier mal den Exploit-Code noch. Und ja, also auf jeden Fall schauen, dass das quasi bei euch passt.
Ja, also falls das euch betrifft, müsste man wohl updaten oder wie Ingo einfach mal nochmal 10 Jahre warten und in 10 Jahren genau. kann man dann sagen, theoretisch gäbe es einen Enterprise Supporter, das
genau, wenn wir den gekauft hätten.
Wenn du jetzt nix Pro hättest, wenn du jetzt für nix Pro Geld eingeworfen hättest, dann.
Ja, aber dafür hätten wir auch erstmal so weit updaten müssen.
Tja.
Das ist natürlich. Niemals updaten. Ihr wisst
niemals
doch,
updaten, das ist so einfach. Dann
ist man auch nicht. Alle, die jetzt noch Windows 95 fahren, sind
total genau, safe. Dann ist man auch nicht. Dann hast du auch kein Nix, das tipptopp.
Ja, ist halt etwas dann. Ja.
Oder was ganz Obskures einsetzen, was weiß ich, so auf BIOS-Basis hier Heiko oder so. Da wirst du, glaube ich, auch nicht gehackt. Egal, wie viele Sicherheitslücken es gibt.
Oder TempleOS, genau.
Okay, wieder findet der deutsche Staat, in dem Fall das BSI, Sicherheitslücken.
In Mastodon und in Matrix.
Könnten sie ja gleich mal fixen. Ich verstehe nicht, warum sie die nur finden.
Ich glaube, die haben die Schwachstellen gefunden und haben dann quasi haben das Issue aufgemacht und so, sind diesen offiziellen Weg gegangen. Und ich glaube, die haben auch schon den Code mitgeliefert, um das zu fixen.
Echt?
Okay, die Sache ist halt immer, du kannst ja nicht einfach jetzt quasi auf dem Issue-Tracker einen Pull-Request machen, so, hier, fix critical vulnerability. das geht in die Richtung responsible disclosure und quasi, wie geht man mit Schwachstellen um? Weil Schwachstellen sind halt nicht nur einfach nur ein Bug. Ja, sie sind halt eine besondere Klasse von Bug, die halt auch besondere Aufmerksamkeit erfordert und ein bisschen Koordination und sowas. Und wenn das halt Systeme sind, die halt im Internet hängen und gegebenenfalls Schwachstellen an das Internet auch vom Internet aus benutzt werden können, dann muss man natürlich immer schauen. Ja, also klar, man kann einfach einen Pull-Request aufmachen, aber keiner ist darüber glücklich. Deswegen, ich glaube, das lief da schon ganz gut. BSI weiß, glaube ich, was sie tun, vielleicht. Oder diese 3 Leute, die es gemacht haben, oder der eine Typ, oder?
Dieser eine Mr. BSI.
Mr. BSI, genau, der hat dann quasi hier schon Mastodon reingeschaut.
Leute. Ich meine, die benutzen ja Matrix, oder die Deutschen benutzen ja Matrix auch für, ich glaube, bei der Bundeswehr, ne? Als Messenger, also da wäre natürlich auch, dass man da Interesse hat, dass das sicher ist.
Ja, genau. Ist doch schön. Da quasi unsere Steuergelder, wenn die dahin gehen, von mir aus.
Jupp. Plus eins und like. Okay, kommen wir zu den Themen. Themen. Hat jemand Themen?
Ja, Themen. Ich habe ein Thema. Ich habe ein Thema, was ich hier offen und ehrlich auch ansprechen muss.
Es geht los.
In diesem Internet so die Tendenz dazu, dass man Communities nach Discord zieht. Oder vormals war es Slack, was auch immer noch sehr verbreitet ist. Und mir ist es ein Dorn im Auge, weil das Zeug da drin ist halt nur da drin durchsuchbar und nicht durch irgendwelche Suchmaschinen da draußen auffindbar. Und das macht das so zu so gated Communities letztendlich. Und ich finde, das ist ein echter Verlust für das offene Netz und für Open Source Communities insgesamt, weil sie damit ihre Zugänglichkeit einbüßen. Und das hindert letztendlich auch die Verbreitung, weil Neueinsteiger dann eben nur über dieses Gate an Informationen kommen. So eine wilde Suche mit einem externen Tooling wird deutlich erschwert. Finde ich doof.
Ja, ja, ist auf jeden Fall eine doofe Sache. Was benutzt man stattdessen?
Usenet.
Discord.
Usenet.
Okay. Ja, offene Foren. Also ich finde ja selbst gehostete Foren, auch wie unser Kommentarfunktion, ich finde das schon vernünftig, wenn es einfach über eine Webseite zugänglich ist.
Hier, wie heißt Discuss? Discuss meinst du?
Discuss, ja, genau. Discord ist halt eigentlich nur Kommentarfunktionen. Aber es gibt ja Discourse, gibt es ja auch mittlerweile.
Ich meine, dieses Wiki, nicht Wiki, dieses moderne PHPBB.
Forum. Genau, das Nixos hat ja auch einen Discourse. Genau, das ist ja zum Beispiel durchsuchbar, ja.
Ja. Das ist echt, das ist ja diese, das glaube ich, der eine Stack Overflow, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, der eine Stack Overflow Typ, der da, da, ich weiß nicht, ob er danach aktiv ist, aber das schon, also finde ich, ich muss ehrlich sagen, ist für mich noch nicht so ein Problem, weil irgendwie in all den Communities, wo ich so unterwegs bin, die sind nicht so Slack und Discord Fanboys, zum Glück, aber.
Was haben die?
Ja, eben, also Discourse oder halt irgendwie Issue Tracker oder halt im Case von FreeBSD irgendwie Bugzilla oder so.
Wow.
Es ist nicht alles davon ist gut, aber so ein Bugzilla ist mir dann doch immer noch lieber, als wenn ich irgendwie meine Patches in irgendwie ein Discourse packen müsste, muss ich ganz ehrlich
Discord,
sagen.
Ja.
Aber Discord, ja. Ja, oder eben auch Informationen auf GitHub, aber das ist halt auch schwierig in Issues und ich sehe schon ein, dass Communities sich irgendwas anderes suchen, was angenehmer für die Kommunikation ist, auf jeden Fall. Aber doch bitte keine geschlossenen Plattformen. Und ich bin von Discord ernsthaft überrascht, dass das so eine Verbreitung, so eine Omnipräsenz erlangt hat. Bin ich schon echt überrascht von.
Ja, das sage ich schon nicht,
ja, ich habe eher gedacht, das ist so ein Game-Ding, dass du da quasi so, keine Ahnung, Battlefield 1942 mit deinen Freunden chattest oder so, keine Ahnung. Da könnten wir auch so Videotelefonie machen oder so Audiotelefonie, oder? War das auch das Ding?
Ja, kann man auch machen, genau.
Ja, ich genau. Glaub, das ist okay. Für Teamspeak quasi so ein Ersatz, wo du noch chatten kannst. Aber es ist ja dann auch für so andere Communities, das war auch schon, ich hatte letztens irgendwie so ein Fanprojekt und die haben gesagt, ja, wir sind hier nur auf Discord und hier ist quasi dieser Invite-Link, aber dann war er halt abgelaufen und der hat den immer wieder mal gepostet, aber die waren immer abgelaufen. Und ich so, was ist denn das für ein Scheiß dann jetzt?
Ja.
Wollt ihr nicht, dass irgendjemand da mitmacht? Dann habe ich quasi direkt angechattet, um diesen bescheuerten Invite-Link zu bekommen. Wie behindert ist das denn?
Das schon. Ja.
Das ist schon echt richtig kacke. Ja, das war quasi meine Discord-Experience.
Genau, also ein Votum für offene Plattformen.
Unbedingt.
Und nicht geht Communities.
Ja. Plus eins und like.
Genau. Okay.
Das war ein kurzes Thema, genau.
Ja, lässt sich auch,
aber brauchen wir auch.
Und lässt sich, glaube ich, auch nicht viel mehr dazu sagen. Also da stimmen wir dir alle zu, ja. Slack, auch zum Beispiel auch die Cloud Native Computing Foundation, also die benutzen auch alle Slack und ich benutze das irgendwie einmal im Jahr,
wenn die ihre Konferenz da haben und sonst irgendwie nicht, weil mich das, also ich mag das auch nicht. Klar, von mir aus, wenn das irgendwie die eine Firma ist oder das eine Chat-Tool, was die Firma hat, so intern, dann verstehe ich das noch, aber wenn das, wenn man sich wirklich mit mehreren Leuten in großen Communities austauschen will, dann wäre es halt schöner, wenn es irgendwas Offenes wäre und durchsuchbar ist. Ja, das stimme ich dir voll zu. Genau. Ja, dann 3D-Drucker hatten wir vorletztes Mal, glaube ich, kurz, dass wir 3D-Drucker haben. Ich habe doch meinen schon wieder vergessen, wie Last. Der heißt.
Welche Marke ist es denn?
Ja, was weiß ich. Er heißt Carbon. Ja, es ist Carbon.
Carbon X1.
X1.
Oh, Ingo hat den Bamboo. Großen Computer geshoppt.
Unten was? Rechts. Nee, Mini.
Unten rechts hat er geshoppt.
Quatsch.
Oder nein. Hast du A2 gekauft?
Die Junge hat sich gegönnt. Genau. Nein, ich habe den allerkleinsten von diesen hier. Wie heißt der?
Okay, dann ist A1.
A1, genau. A1 Mini. So, den allerkleinsten davon.
Okay, also nicht ganz unten rechts, sondern oben links. Irgendwo geshoppt. Genau.
Weil erstmal zum Spielen. Also ein Bamboo Lab A1 Mini. Auch ohne, dass man irgendwie vier Farben da anschließt, sondern erstmal nur mit einer. Erstmal zum Spielen. War irgendwie im Budget drin. Auch das Einzige, was im Budget drin war. Und ja, man kann das alles über die Hersteller-Cloud verwenden. Die haben auch ein extra Programm, mit dem man da seine Designs hochlädt und den Drucker dann ausdrucken lassen kann. Man kann das aber auch über eine SD-Karte machen. Ich fand es sogar cool, dass eine SD-Karte sogar mit dabei war und auch schon Sachen drauf waren. Deswegen ist so das Erste, was ich gemacht habe, da dieses Boot da ausdrucken, was da irgendwie dabei war. Mhm. Machen, glaube ich, auch alle.
Ich habe schon 100 Mal darüber geredet, aber das größte Problem an diesem Boot ist, dass es nicht schwimmt.
Ja.
Da kommen wir wohl noch dazu.
Kommen wir auch nie noch.
Genau. Aber es war halt so das Erste, was man gemacht hat. Der Drucker druckt. Ich habe jetzt irgendwie, ich muss mich jetzt mit 3D-Design beschäftigen dann mal irgendwann. Soweit bin ich noch nicht. Da ist dann halt die Frage, was nimmt man? Ja, ich meine, mein erster Fall war dann halt gleich erstmal Blender aufmachen, weil Blender wusste ich, dass das irgendwas mit 3D ist. Jetzt ist dann aber ein bisschen gedacht, okay, das wäre jetzt eine steile Lernkurve. Mhm. Nehmen wir mal irgendwas anderes, also FreeCut oder sowas tun es
vielleicht. Das ist noch viel schlimmer, Mann.
Du bist noch viel schmerzbefreit. Nein, FreeCut ist schon gut und OpenSCAD ist super, weil da kannst du das Zeug programmieren. Wenn du mal irgendwann 3D-Programmierung gemacht hast, ist OpenSCAD genial. Und ich weiß, dass du das irgendwann mal gemacht hast, deswegen sage ich das so. wenn ich mich recht entsinne, saßen wir da zusammen in der Vorlesung.
Ja, mussten wir alle durch. Aber das habe ich da alles verdrängt schon.
Alles vergessen.
Und sonst kommt
Tinkercad-Grafik.
Tinkercad ist tatsächlich mein Mitte der Wahl. Es ist so einfach genug, dass ich das gerade noch hinbekomme. Du hast quasi so Objekte, du stellst sie hin und dann kannst du was von dem Objekt abziehen und dann ist es was anderes. Aber halt nicht so echtes CAD, also mit irgendwelchen Constraints und sowas. Und das macht es alles nicht, sondern wirklich nur so, du machst es anstelle 5 Zentimeter und 5 Zentimeter plus 1 Zentimeter machst was anderes hin und dann ziehst du es ab. Das ist, was Tinkercad macht.
Ja, und wenn du einen draufsetzen willst, nimmst du das Fusion 360. Das ist für Privatleute ja auch kostenlos.
Ist es aber Fusion 360 für Linux?
Funktioniert auf meinem Betriebssystem nicht.
Ist es auf Linux?
Nee, eben nicht. Das können irgendwie diese Mac-Leute sagen. Ja, dann
okay.
Und wir denken uns, ja, mach halt, Snob.
Hey, Entschuldigung. Ich würde es auch benutzen, wenn es bei mir geben würde.
Ja, geht halt nicht.
Aber geht halt nicht.
Ja, genau. Linux. Da können wir leider nicht mithalten. Nee, also es muss schon irgendein Ding sein, was auch auf Linux läuft. Diese Software, die von Bamboo Lab kommt, die läuft auf Linux. Ist wahrscheinlich irgendein Java-Zeug, vermute ich jetzt mal. Das läuft, funktioniert auch. Und ja, ich habe noch nicht so viel gemacht, sondern wie gesagt, jetzt mal ein paar Kleinigkeiten ausgedruckt, ein paar Sachen irgendwie von Thingiverse runtergeladen.
Und aber der ist natürlich super cool, den Inagol. Der ist ja preis-leistungstechnisch ist das ja yep. unglaublich.
Ja, yes. deswegen habe ich das ja auch genommen, weil das ist echt, also ja, ich hatte auf Arbeit rumgefragt, weil da haben ja auch ein paar Drucker und dann war das Ding hier irgendwie im Angebot und für, weiß nicht, 199 kann man, glaube, wenn man anfängt, erstmal nicht viel falsch machen. Klar.
Nee, du willst halt, also wahrscheinlich geht's noch billiger, aber du willst halt eigentlich so ein Ding, was auch qualitativ wertvoll ist, sonst verlierst du den Spaß am 3D-Druck.
Das ja, ist also das ist schon, wenn du irgendwas machst und dann anfängst zu fummeln, das muss man dann auch schon echt wollen.
Ja.
Ich habe dieses Spiel auch durchgespielt, würde ich sagen. Ich habe es auch nicht lange gespielt, weil das macht halt nicht so richtig viel Spaß. Und jetzt mit der neuen Generation von 3D-Druckern, die einfach funktionieren, ist es schon cool. Also du gibst dem Design, der druckt dieses Design. Davor war es immer Temp Towers und irgendwelche Parameter tunen, damit es dann halbwegs anständig da rauskommt. Mhm. Und jetzt mit der Generation von 3D-Druckern ist es schon viel, viel besser geworden. Es gibt natürlich immer das Ding bei Bamboo, dass die Firma ein bisschen sketchy ist und so. Und auch mit diesem Cloud-Only-Ding, wenn man das dann aktiviert hat, ist natürlich auch immer so eine Frage, ob man das haben will. Aber prinzipiell ist das, was da quasi an Druck rausfällt aus diesen Druckern, das ist schon cool. Das ist schon richtig, richtig, richtig nice.
Ja.
Und
genau. Also, ja, könnte man noch die Tschechen nehmen hier, ne? Die heißen die?
Prusa.
Prusa, ja. Genau. Wenn man eine europäische Firma unterstützen will, dann sind die wohl noch mit also preis-leistungsmäßig ist das dann halt schon eine andere Kategorie, aber technisch sind die wohl auf der ähnlichen Höhe. Mhm. Aber wenn man Chinesen nehmen will, dann und weil billig, dann ist es wohl gerade beim Bulleb. Wie gesagt,
mit das der aber auch nicht, die sind auch nicht Cloud billig gibt's. Wirklich. Also die sind gut von der Preis-Leistung her gut, aber nicht super billig. Also du kannst noch chinesisch viel, viel billiger einkaufen, aber dann dann kommt halt wieder der.
Also die wirklichen Low-Budget-Modelle von Creality zum Beispiel. Ich bin nicht ganz Low-Budget gegangen mit meinem, jetzt ist der zweite, ich hatte vorher einen Ender 3, jetzt habe ich den Creality S1 Plus mit dem großen Bauraum, wo man schön 30x30x30 drucken kann. Das ist dann so ein Sweet Spot, aber der hat auch automatisches Bed-Leveling mittlerweile. Das war gegenüber meinem alten ein Riesenfortschritt und genau das, was du eben gesagt hast, Felix, ist einfach drucken können. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, das macht Spaß. Ja,
also das ist hier bei dem wirklich so. Also das war relativ easy, aus sich irgendwelche Sachen mal aus dem Internet zu laden und zu sagen, hier, druck mir das mal. Oder was ganz kleines, minimäßiges Design und ausdrucken. Also ich hatte hier, meine Tür hat auf dem Boden geschliffen und ich habe mir dann was gedruckt, was ich dazwischen legen kann und jetzt schleift sie nicht mehr und das war schon cool, dass dann so der erste Anwendungsfall, der wirklich was gebracht hat. Klar, man hätte sich auch so Schellen irgendwie im Baumarkt holen können. Aber da hätte man zum Baumarkt gehen müssen und so konnten wir
jetzt. Der Slicer selber kann jetzt auch schon relativ viel. Also du kannst ja quasi direkt drin designen in deinem Ausdrucksoftware, was ganz cool ist eigentlich. Also du kannst ja sagen, mach da jetzt noch ein Quadrat hin, zieh das ab von dem anderen. Also das, was jetzt zum Beispiel Tinkercad, was du in Tinkercad machen kannst, kannst du jetzt auch schon in deiner Software machen. Was ich irgendwie cool finde.
Ja.
So, ich habe mir auch einen 3D-Drucker geholt und zwar bei Bamboo den P1S mit einem AMS drauf, also mit einem automatischen Filamentwechsler. Und das ist schon eine coole Sache. Das ist komplett, also das komplette Bauraum ist verschlossen. Ich hatte davor relativ viele Probleme mit, es wird zu kalt oder es wird zu warm und dann druckt es nicht mehr anständig. Das ist jetzt quasi weg, aber das hätte man wahrscheinlich auch anders hinbekommen können. Mit dem ist es halt ganz cool, weil das ein komplett geschlossenes System ist. Und man kann Filament wechseln, beziehungsweise automatisches Filament wechseln machen während des Drucks. Und der macht es dann für dich. Also der fährt dann quasi die eine Farbe, druckt die erstmal aus. Und wenn dann die nächste Farbe dran ist, dann wechselt er halt automatisch die Farben. Und das ist schon cool, zum Beispiel für ein Embedding von Schrift in den Druck rein. Also dann machst du quasi, sagst du schwarz, schwarze Schrift und grau drumherum, dann kannst du genau das halt so ausdrucken von dem Drucker. Ja. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Und ja, also ich habe jetzt viele Sachen schon gedruckt. Weiß nicht, wie viel bin ich jetzt, vielleicht 120 Stunden Druckzeit, ist auch nicht viel eigentlich, aber es quasi genug, dass ich das Gefühl habe, ich kann dem eigentlich alles geben und dann kommt irgendwie schon das Richtige raus, wenn man nicht komplett verkackt. Also wenn man jetzt quasi wenn man jetzt versucht, ABS zu drucken, dann muss man natürlich mal gucken, dass es schon warpt und dann machst du halt ein bisschen Unterstützung drum. Also so ein paar extra Ringe, dass es halt festhält.
Ja. Und, also hast du schon unterschiedliche Materialien durchprobiert.
Naja, ich habe schon, habe viel PETG verdruckt.
Ja.
Weil das quasi das Material ist, was man gut benutzen kann und was halt auch haltbar ist, also was nicht komplett in den Arsch geht, wenn du es, wenn es halt irgendwie auf den Boden fällt oder so. Und oder ABS habe ich auch schon verdruckt. Ganz relativ viel. Und das ist halt cool, weil also man kann eben nicht nur verschiedene Modelle geben, sondern halt auch verschiedene Filamente und da kommt immer irgendwas raus, was gut ist. TPU habe ich auch verdruckt, das ist auch ganz cool. TPU ist auch so ein Material, ich finde so ein bisschen auch so ein Killer-Material. Also es ist halt einfach geil, das zu verdrucken. Es ist so eine Art Gummi. Mhm. Also es wird so weich wie so ein Gummireifen. Und du kannst damit halt jede Form drucken. Jede Form, die du als Gummi haben willst, zum Beispiel so ein Boot. Ja, kannst du quasi aus Gummi drucken. Und das ist schon richtig, richtig cool.
Musst du, das kann ich auf jeden Fall. Was musst du machen? Musst du irgendwas am Drucker machen? Andere Düse oder sowas?
Für TPU? Nee, gar nichts. Also du sagst, also das, was nicht funktioniert, ist, dass es mit dem AMS funktioniert, weil die Spulen halbe Größe sind, also sie sind nur 500 Gramm. Ja. Das heißt, du machst sie quasi an die Seite und dann wird es von der Seite quasi reingezogen und in der Software sagst du, das ist ein TPU-Filament und dann druckt er das aus, also das ist komplett schmerzfrei. Mhm. Und cool. Das ist schon eine coole Sache. Also TPU ist wirklich eins von den Sachen bei 3D-Druck. Damit kann man auch schon cool angeben, ja. Weil es dann so, wow, das ist voll Gummi, ist nicht hart oder irgendwas, sondern ist irgendwas anderes. Mhm. Ja, deswegen. Also das kann ich empfehlen. TPU-Druck ist ein bisschen schwierig, weil das mehr Fäden zieht. Aber sonst druckt man halt ein bisschen langsamer. Mhm. Das war quasi das hier. Ja, genau. Also ich kann den Drucker empfehlen. Ingo, kannst du deinen empfehlen?
Ja, also wenn man damit anfangen will und wie gesagt Preis-Leistung, wenn man jetzt nicht irgendwie gleich 400 Euro oder 500 oder 600 ausgeben will, dann und einem die Fläche reicht, ja, das muss man immer so wissen. Aber für die Sachen, die ich jetzt drucken wollte, und wie gesagt, für meine ersten Experimente ist das genau das Richtige. Klar, man kann sich dann mal so ein AMS irgendwann holen, damit man eben die Farben nicht per Hand ständig wechseln muss, sondern das damit automatisch passiert, dass man gleich vier benutzen kann. Das wäre sicher eine Möglichkeit, aber ansonsten bin ich, also jetzt vom ersten Eindruck bin ich zufrieden, ja, klar.
Cool.
Genau, und weil wir gerade bei Druckern sind, hat Markus eine neue Kategorie vorgeschlagen.
Ja!
3D-Drucker der Woche.
Nee, 3D-Druck.
Das wirklich.
3D-Druck.
Nee, wir kaufen jetzt jede Woche einen neuen 3D-Drucker. Also Ingo macht das zumindest.
Ingo kauft jeden
Woche. Genau, ich habe jetzt mir den kleinsten gekauft, dann kaufe ich nächste Woche eine Nummer größer und dann können wir darüber reden. 3D-Druck der Woche. Genau. Also wir, weiß ich nicht, ob wir das jede Woche machen, aber vielleicht ab und zu mal, dass wir euch was vorstellen, was wir vielleicht ausgedruckt haben, was wir brauchen können. Bei mir ist es, ich weiß nicht, wie man es nennt, so ein für eine Solaranlage, also für eine PV-Anlage, so ein Wasserabfluss-Dingsy. Bei mir sind ein paar Solarpaneele, sind nicht so schräg, dass das Wasser alles von selber ablaufen könnte, sondern da sammelt sich unten an der Kante Wasser und
wenn es ab oder wenn es trocknet, dann sind dann natürlich auch die ganzen, der ganze Blütenstaub und sowas drin und dann verdreckt es unten. Und damit dieses Wasser da so ein bisschen immer abfließt und eben nicht da steht und trocknet, ja, gibt es so ein kleines Ding, das man da dranhängen kann. Und das ist so ein 3D-gedrucktes jetzt bei mir in dem Fall. Und mal gucken, ob das funktioniert. Noch hat es nicht genug geregnet, um das jetzt festzustellen. Aber ja, dann läuft das Wasser halt da immer ab und die Solarmodule bleiben sauberer. Und das habe ich jetzt gedruckt.
Ja. Was, mit was für Filament hast du es gedruckt? Hast du noch mit PTG gedruckt oder hast du einfach das genommen, was drin war?
Ja, das, was drin war, also okay. Dieses.
Naja, das geht irgendwann in den Arsch, also das mag es nicht so gerne in der Sonne. Aber das muss okay. Ich schon merken. Ja, also du hast das Problem bei diesen Filamenten, dass die halt in der Sonne in den Arsch gehen, also so wie alles, was halt von Sonneneinstrahlung
ist.
Ja. Genau, das mag es nicht so gerne und PLA ist normalerweise was Zeug, was sehr schnell in der Sonne in den Arsch geht. Okay. Da gibt es ein paar Filamente, die können das besser ab. Unter anderem, also das nächstbillige, was quasi der gleiche Preis ist, ist PETG. Es druckt sich nicht ganz so schön, aber mit dem Bambus ist es eigentlich egal. Und das hält Sonneneinstrahlung besser aus. Ich verlinke hier mal was, einen Artikel von diesem 3D-Printing, weiß nicht, Design, 3D-Printing-Seite. Ich mache das, genau. Aber das ist, wirst du aber merken, das Zeug geht in den Arsch. Aber ist nicht so schlimm, kannst einfach nur drücken.
Genau, so war jetzt, also hab irgendwie 3 davon gedruckt, wenn die jetzt kaputt gehen, drucke ich nochmal neu. Aber nee, das ist natürlich gut zu wissen, dass es da Filamente gibt, die ein bisschen mehr aushalten. Da gucke ich da beim nächsten Mal drauf. Wie gesagt, ich bin ja noch beim Lernen.
Ja, ist alles gut. Also, wie gesagt, schlimmstenfalls geht's, ist halt nicht mehr da.
Okay. Next. Auch wieder was mit Wasser.
Ja, genau, Plant Water Spike. Das ist, wenn man Blumen bewässern will, während man unterwegs ist oder wenn man dafür sorgen will, dass die Erde einfach den ganzen Tag über nass ist, dann kann man sich so Spitzen kaufen, die man auf eben PETG-Flaschen, sprich die Cola-Flaschen oder andere, draufschrauben kann. Und da das Stück irgendwie, es ist schon erstaunlich, was da teilweise für aufgerufen wird. Oder man druckt sich die Dinger einfach und das hier ist genau das Modell dafür, dass man sich diese Spitzen und drucken kann. In dem Ding sind 2 unterschiedliche Größen drin. Einmal passend für die Standard Cola Mehrwegflasche und einmal passend für so PET Einwegflaschen. Und ja, freuen sich die Blumen.
Coole Idee. Ja, schlage ich vielleicht mal den Kindern vor. Genau. Okay, was haben wir noch?
Wer ist das Nächste?
Ja, du wahrscheinlich.
Ach so, ich? Ja, genau. Und zwar folgendes. Eine Kartenbox für Spielkarten. Das aus dem einfachen Grund. Öfter hast du quasi solche Boxen, also so ein Brettspiel und da sind halt diese Karten drin, aber die fliegen da eher so rum, anstatt dass die da halt irgendwie sinnvoll liegen. Und das ist ein Design für diese Spielkarten und das Besondere an dem Design ist, deswegen habe ich sie auch gepickt, beziehungsweise 3D-Druck der Woche. dass du auf dieser Webseite das Design customizen kannst. Customizen bedeutet, du kannst das parametrisieren, ohne dass du quasi OpenSCAD anwerfen musst oder irgendwie irgendwas damit machen musst. Genau, man drückt hier quasi auf diesen Customize-Button auf dieser Webseite und kommt dann zu einem quasi so einem Parameter-Screen, sagst du dann, okay, wie groß ist denn meine Karte in der Höhe und der Breite und in der Tiefe? Und drückt man dann Generate und dann kommt da quasi das Design raus mit den richtigen Parametern. Und das Ganze basiert auf OpenSCAD. Deswegen passt es so schön rein. Ja, also da hat jemand quasi sich die Mühe gemacht, ein OpenSCAD-Design zu machen mit diesen Parametern. Und das ist jetzt quasi in dieser Webseite benutzbar, ohne dass man viel OpenSCAD verstehen muss. Man kann aber natürlich trotzdem den Code in OpenSCAD auf der linken Seite sich noch angucken und da selber reinfummeln. Und das ist schon cool. Und das ist von der Webseite MakerWorld. Die gehört, glaube ich, zu diesen Bamboo Lab-Leuten.
Ja, ja, gehört so.
Und das ist was, was du auf diesen anderen Seiten nicht hast und was ich richtig, richtig cool finde. Also diesen Customize-Button, um Design zu parametrisieren, das ist eine coole Sache, weil oft ist es halt so, ja, du brauchst es schon, aber du brauchst es nicht genauso, sondern so ein bisschen anders. Und ja, mit Fusion 360 geht natürlich auch viel, aber hier in so einer Webseite, wo du dann einfach quasi OpenSCAD anwirfst, ist schon cool. Sehr, sehr cool. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist, das war für ein Spiel von der Bibliothek und diese Karten flogen da rum. Es hat mich, ich habe gedacht, ich tue was für die Allgemeinheit und druck da so einen Kartenhalter aus, um, wenn ich das Spiel dann zurückgebe, dass die Karten dann wenigstens sortiert irgendwo liegen. Genau. Das war das. Und genau. Jetzt der nächste. Und jetzt
zurück zu Wasser. Also ich selber, also glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ich habe ja diesen Anet 8, wo es noch ein bisschen mehr basteln ist. Das ist halt noch einer der frühen Drucker. Und ich selber habe jetzt gar nicht mehr so viele Needs, um Dinge zu drucken. Aber ich möchte hier, wie heißt sie? Emily the Engineer pluggen. Und sie macht dieses 3D-Drucken auf einem ganz anderen Level. Und Ingo hat ja schon gesagt, er hat dieses kleine 3D-Bötchen ausgedruckt, Banshee. Und das kann man wohl auch in so groß ausdrucken, aus Plastik, dass man da sich reinsetzen kann und dann da damit rumfahren kann. Und das ist eines der neueren Videos und das möchte ich euch empfehlen. Das ist sehr gut.
Freakish.
Was es nicht alles gibt.
Und also ja, ich kann den ganzen Channel empfehlen. Also es hat da auch noch ganz viel andere Dinge 3D gedruckt, die man jetzt vielleicht nicht selber 3D drucken möchte, aber wenn es jemand anders macht, schon ganz lustig. Also zum Beispiel ein 3D Skateboard oder ja, was haben wir noch? Hier kurz auf die Liste. Ja, also schaut euch das an, das ist ganz lustig. Eine 3D-Toilette zum Beispiel. ja, was man halt so in 3D drucken kann, wenn man wohl mehr als einen 3D-Drucker hat und dann schon eher so ein bisschen mehr Plastik Filament verdrucken möchte, als einfach jetzt so ein bisschen, dann könnte man das wohl tun.
Ja, okay. Schön.
Sehr schön. So. Was aber noch?
Was ich noch habe, das kam eigentlich auf Hacker News, ich habe jetzt aber, nicht auf Hacker News, sondern auf Hackaday, so ein 3D-Modell für eine Mini-Sanding and Sharpening Machine, also quasi für ein Mini-Sand, wie heißt es, Sandpapier-Lauf-Dingi, wie heißt das auf Deutsch?
Schmirgel.
Schleifmaschine?
Mini-Schleifmaschine. Ja, genau. Ja. Mini-Schleifmaschine. Aber Sanding ist ja eigentlich Schmirgeln, oder? Ja.
Ja, genau. Also, das auf jeden Fall fand ich ganz witzig. Wenn ich irgendwann mal viel zu viel Zeit habe, dann würde ich da auf jeden Fall nachbauen. Das ist schon nice, aber es ist so klein. So niedlich. Und das kommt jetzt
so niedlich. Okay. Wunderbar. So, dann machen wir weiter. Ich dachte, jeder stellt hier nur eins vor und nicht gleich irgendwie.
Sorry, hier
krass. Nee, hey, das
genau, war, wir brauchen
jeder hat
noch
eins, Munition außer ich habe
nächste Woche.
Ja. Du hast zwei. Cardbox
okay, war auch schon sorry, mal. ich mach eins weg.
Ja, nee, jetzt ist es schon zu spät.
Jetzt ist vorbei. Genau, kommen wir nach den lustigen Sachen, die euch hoffentlich auch ein bisschen was geholfen haben, falls ihr einen 3D-Drucker habt. Habt ihr vielleicht das was mitgenommen, was man so ausdrucken kann. Kommen wir zum Rumheulen. Wer hat da was zum Rumheulen?
Ja, ich habe was zum Rumheulen und zwar Weltraumschrott. Hm. Und da ist halt eine Schweizer Newsseite gut. Aber so ein Starlink-Satellit ist einfach in die Atmosphäre eingetreten und hat die Leute beunruhigt, was denn da runterkommt und hat Panik ausgelöst, weil die Leute denken, die Asteroiden kommen. Zum Glück gibt es Leute, die es recht schnell entkräften dann im Internet und sagen, ja, ich würde aufgrund der recht langsamen Geschwindigkeit und der Art der Fragmentierung auf abstürzenden Weltraumschrott tippen, sagte der Präsident der Astronomischen Gesellschaft Züricher Unterland. ja,
Genau, also da sind wir an dem Punkt, wir hatten es, glaube ich, auch mal vor ein oder zwei Jahren, wo im Sommer so viele von den Dingern hochgeschossen wurden, wo man diese Satellitenbänder dann am Himmel sah, wie sie sich langsam verteilt hatten und jetzt fangen sie an, vom Himmel zu fallen und
gut, aber das ist ja bei Design so, also das war ja schon ganz am Anfang, dass die ersten schon nicht hoch genug geschossen wurden, aber es wurde ja auch schon gesagt, ja, die fallen dann einfach nach und nach runter und dann schießen wir wieder neue hoch und dann fallen wieder welche runter und das machen wir jetzt bis in alle Ewigkeit. Also ich meine, das ist ja bei Design so und das fanden wir damals schon nicht lustig. So schön das wahrscheinlich ist, jetzt überall auf der Welt Internet zu haben, aber das mit diesem Elektroschrott bei Starlink, das ist schon ein bisschen heftig.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also das ist, ja, das ist so. Das werden wir noch öfter sehen. Da kann man sich schon mal drauf einstellen und gebe ich dir recht, kann man rumheulen. Hat jemand was Schönes gelesen von euch? Da wären wir jetzt bei der Kategorie Lesefuhr.
Ich habe was mitgebracht und zwar einen Artikel auf Wired, wo es um die Sicherheit von Pins geht. Und für mich überraschend kommen die zu dem Ergebnis, dass Pins mit 6 Ziffern nicht sicherer sind als Pins mit 4 Ziffern.
Okay.
Warum?
Aber
also gibt es dann.
Das müsste doch eigentlich länger dauern. Das
ist nicht sehr intuitiv.
Ja, es geht nicht, eben, es geht, der Spin ist, dass sie nicht von Brute-Force-Attacken ausgehen. Wenn natürlich eine Maschine die Kombinatorik durchprobiert, dann sind 6 dauern länger als 4, ja.
Okay.
Aber wenn es darum geht, dass sich Leute dabei beobachten, wie du Ziffern eingibst, dann machen die 2 Ziffern mehr keinen großen Unterschied. Zumal 6 Pins sind dann auch noch mal schwieriger zu merken und verleiten die Leute stärker dazu, Daten zu nehmen, die einfacher zu raten sind, wenn man ein bisschen Social Engineering macht.
Mein Geburtsdatum.
6-stellig.
Ja, natürlich.
Passt doch. Ja, perfekt.
Genau, und dann der Faktor Mensch spielt wieder eine Rolle, dann fangen Leute an, sich Sachen herzunehmen, die einfach zu merken sind und dann ist auch die Kombinatorik bei 6-stelligen nicht so viel mehr als bei 4-stellig.
Okay, gut. Also 4 Stellen reichen.
Genau, 4 Stellen also sind genug für alle.
Du erhöhst die, wenn du jetzt so eine, sagen wir mal, du musst gerade eine Policy aufsetzen, dann erhöhst du die Sicherheit mit 6-stellig nicht so sehr, wie es so intuitiv rein, oder wenn du dir die Kombinatorik anschaust, dann sagst du, natürlich nehmen wir 6. Jedes System kann heute 6 machen, also machen wir 6 Ziffern für die PIN. Aber ich fand dann interessant, dass es in der Nutzung dann eben praktisch nicht besser ist als 4-stellig.
Ja, krass.
Gut.
Passend dazu.
Genau.
Genau. Eigentlich ein bisschen mehr ein Pick, aber ich habe es jetzt hochgezogen. Und zwar Common PIN Analysis from Have I Been Pwned. Und da kann man sehen, die häufigste 6-stellige PIN, according to Have I Been Pwned Daten, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder zweithäufigste ist 1, 1, 1, 1, 1.
Ja.
Genau. Und warum ich das gepickt habe, weil es hat halt gute Grafen. Das kann man auch runter und
die,
dann.
Die sind echt
Grafen cool, sind immer gut, ja. Die Grafen sehen halt echt gut aus. Und genau, falls ihr euch fragt, was die Most Common Pins, kann man da schauen. Für 3, 4, 5, 6. Was ihr eure
vergessen habt.
Genau, könnt ihr da nachschauen. Auf der anderen Seite sind auch genau die, die man so erwarten würde.
Ja, weiß nicht, bei den 4 Digits ist schon.
Ja, was? 1, 2, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0.
0, nee, 0, 0,
das nächste dann. 1, 3, 4, 2.
Ich bin völlig entgeistert, dass Leute da die 0, 0, 0 nehmen.
Das ist schon gut.
Wenn es ein 86
lässt sich leicht merken.
Dann kommt dann irgendwo da hinten auf einmal. Oder 2020.
Ja.
Krass. Ja. Okay. Könnt ihr durchschauen. Schöne Bilder. Bunt. Wahnsinn. So. Python. Virtual Environments.
Doch. Genau. Das ist ein Blogpost, wo es drum geht. Theoretisch, wenn du ein Docker-Image machst, musst du halt kein Virtual Environment mehr darin machen, weil eigentlich Docker ja schon das Filesystem für dich containerisiert. Aber das ist ein Blogpost, der argued, dass man halt trotzdem noch auch in seinem Docker-Container dann halt wieder ein Virtual-Env machen sollte und darin dann seine App installieren soll. Und ich muss sagen, mache ich auch. Finde ich eigentlich gut. Könnt ihr euch ja mal anschauen.
Bei mir bist du jetzt ein bisschen abgehackt. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so ist.
Nö.
Nee, bei mir nicht. Gut, dann liegt's an mir.
Dann ist das Problem.
Mach mal weiter.
Ingo-Problem.
Ingo-Problem. Gut.
Ja, das ist ein Mi-Problem.
Kann man nichts machen. Dann der zweite Blogpost. Ja, ich musste Python-Dinge tun in letzter Zeit.
Oh.
Also, keine Ahnung. Ist okay. Ich mach's. Wie auch immer. Ist nicht der Punkt. Der Punkt ist Source Layout versus Flat Layout für Python Packaging. Die offizielle Recommendation geht wohl in die Richtung, dass man dieses Source Layout verwenden sollte.
Habe ich noch nie irgendwo gesehen, muss ich sagen.
Gibt schon ein paar Projekte.
Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich habe es, wie gesagt, bei uns.
Ja.
Macht man das jetzt so?
Ja, also eigentlich, das Ding ist, es gibt auch einen Blogpost von 2014 oder so, der das schon argued. Also es ist nicht so, das ist so ein bisschen wie Ingos Ubuntu. Es ist so, sollte man lange vielleicht. Also ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, wenn man dieses Source Layout nicht macht. Also schlussendlich geht es halt ein bisschen darum, weil Python dieses komische Feature Path, hat,
oder?
Ja, dieses Feature hat, dass der Current Path ist halt auch Teil des Search Paths für
Mozilla. Ja, das stimmt. Ja, das kann verwirren, ja.
Genau, mit einem Source Layout zwingt es dich ein bisschen, ja, the Source Layout helps enforce that an editable installation is only able to import files that were meant to be importable. Also es zwingt dich ein bisschen, dein Zeug tatsächlich richtig zu paketieren.
Ja, verstehe. Finde ich auch eine ganz gute Sache, weil das habe ich schon öfter gesehen, dass quasi irgendwie funktioniert, wenn du es von diesem Ordner aus aufrufst, aber dann versuchst zu paketieren, dann funktioniert es nicht.
Genau. Ah, ja. Das ist genau das, was dieses Source Layout halt so ein bisschen versucht zu preventen und dann gibt es diesen diesen offiziell im Packaging Guide von Python gibt es da dieses Source Layout versus Flat Layout. Und ich muss ehrlich sagen, viele meiner Pakete benutzen auch nicht dieses Source Layout. Aber ich glaube, ich werde das in Zukunft öfters.
Aber du weißt ja, was du tust, ist kein Problem für dich.
Ja, für mich ist es natürlich kein Problem, weil ich keine Fehler, natürlich nie irgendetwas falsch machen werde.
Ja, perfekt.
Genau.
Kannst einfach jedes Design nehmen.
Aber ja, genau. Also könnt ihr euch ja mal überlegen. Vielleicht, wenn ich es schaffe, ich habe letztens so einen Vortrag auch in die Richtung gemacht mit irgendwie was so ja perfektes Python-Paket 2024 ist, in my humble opinion. Vielleicht schaffe ich das mal noch in einen Blogpost zu packen. Und Source Layout ist was von den Dingen, die man wohl tun sollte. Und ja, ich hab mir vorher ehrlich gesagt nie viel Gedanken darum gemacht, aber eigentlich die Argumente, also ich sehe irgendwie wie keine guten Argumente, warum man nicht ein Source Layout eigentlich verwenden sollte. Gut, könnt ihr euch ja mal noch durchlesen, wenn ihr Dinge mit Python macht. Wenn nicht, dann ist vermutlich nicht so wichtig für euch. Dann, was vermutlich alle brauchen, ist dieses IP. Mhm. Habe ich gehört, ist ganz gut für Internet. Und diese C-APIs haben da so, die supporten halt, die meisten supporten halt noch dieses Class-Based Routing. Das heißt, wenn du halt so ein Ping machst, kannst du Da gibt's halt so wie in welche IP-Klasse das fällt, also irgendwie Class A, B und C Networks, glaube ich, oder so. Und da gibt's halt Regeln, wie diese, wenn du hier nicht eine vollständige IP angibst, gibt's halt Regeln, wie die restlichen Bits in der Mitte aufgefüllt werden. Also welcher Teil halt Host und welcher Teil Net ist. Und das heißt, du kannst halt 127.1 anstelle von 127.0.0.1 schreiben. Localhost to ping zum Beispiel. Und da geht auch, also valide IP-Adressen, da geht halt auch, schlussendlich eine IP-Adresse ist ja irgendwie 32-Bit. Und da kannst du halt auch einfach so eine Zahl angeben oder halt
zum Beispiel Ping 0 wird gehen.
Ich glaube schon, ja. Das sollte gehen. Genau. Können wir ausprobieren. Genau, Ping 0 pingt auch halt 127.0.
Aus dem Grund Localhost. Ich weiß nicht genau warum, weil Ping 1 ist, pingt 0001.
Ja. Ja, vielleicht ist das irgend so ein Shortcut oder so
noch. Also Unique, hast du eine Multicast-Adresse oder sowas? Kann das sein, dass es die Multicast-Adresse ist? Ja, nee, weiß ich auch nicht.
Also ein.
Tja, warum jetzt 0, Ping 0, 127, 0 oder 1 ist?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber warum 1? 1 macht wieder Sinn, oder? Es füllt halt einfach von.
Genau.
Ja, 1 aus 32 Bit repräsentiert als halt diese 4 Bytes ist halt 0.0.0.1. Das ist irgendwie logisch. Warum 0? Keine Ahnung. Das ist vielleicht auch nochmal so ein extra.
Super spezieller Fall.
Ja. Genau. Ist ein ganz interessanter Blogpost. Könnt ihr euch mehr mal durchlesen. Aber stellt sich raus, ich dachte irgendwie immer, dass es auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen im Standard. Aber ich glaube, wenn du, wie heißt das? Wenn du hier modernes IP machst mit Subnets, ist es nicht, das muss nicht funktionieren. Es funktioniert an vielen Orten, aber es muss nicht. Also es ist theoretisch vom Standard nicht erfordert, dass du das unterstützt. Aber weil die C-APIs das halt unterstützen und alle Tools, die halt unten drunter einfach die C-API benutzen, das dann halt tun, ist das sehr weit verbreitet. Aber man soll es wohl besser nicht tun.
Frei nach dem Motto, don't try this at home.
Ja, genau. Also ihr könnt es schon ausprobieren und so, aber nicht, man soll es wohl nicht für Production oder so. Wenn man don't so...
Don't do this in production.
Ja. Und man kann das wohl auch gelegentlich benutzen, um irgendwelche Firewall-Dinge zu umgehen und so. Habe ich jetzt aber auch noch nie benutzt oder gesehen.
Also auch nur gehört, ne? Ja, ja.
Nee, habe ich tatsächlich nur gehört, habe ich tatsächlich noch nie selber benutzt. Aber es...
Soll ja auch nur einfach lustig sein, von dem her.
Genau.
Passt das ja. Okay, wunderschön. Dann kommen wir zur letzten Kategorie, unser Picks. Picks, Picks, Picks.
Picks, Picks, Picks. Ich weiß nicht, ob ich schon mal über, habe ich schon mal über Crow geredet? Ich habe es irgendwie nicht gefunden. Ich werde es einfach nochmal tun, falls ich das noch nicht.
Glaube nicht.
Das ist, also man möchte so eine REST API bauen, aber man möchte das mit C++ machen.
Klar. Natürlich.
Ich bin gerade am Weg raus.
Ja. Sorry. Ja, kann sein. Aber falls man das jetzt, oder WebSockets,
falls man das
jetzt irgendwie tun möchte, warum auch immer, weil vielleicht.
Vielleicht kriegst du dafür Geld, deswegen
vielleicht
ist es
bekommt man
Arbeit.
Geld, vielleicht weil Performance, vielleicht weil, keine Ahnung. Fairerweise muss man sagen, also das, was ich letztens damit gemacht habe, ist dieses, ich habe dieses Radio Pi-Dingsy, was so ein Raspberry ist, wo man so über Webinterface VLC fernsteuern kann. Was auch immer.
Da braucht man auf jeden Fall die Performance, ey.
Genau, für den ganzen Einnutzer muss ich das natürlich overengineeren. Und ich muss sagen, es ist super cool. Es funktioniert einfach. Also es funktioniert für das, also es klingt schon echt kaputt, das mit C++ zu machen, aber mit Crow ist es echt, also es ist erstaunlich schmerzbefreit. Also es ist tatsächlich, es ist gar
für
nicht mal.
C, es ist toll.
Es ist gar nicht mal so schlimm. Also ich muss sagen, es ist gar nicht mal so schlimm. Es ist natürlich eine dumme Idee. Muss man schon sehen.
Okay. Also, dann sind wir auf der gleichen Seite.
Es ist natürlich irgendwie, also, nehmt halt Python.
Ach, das sieht voll okay aus, was sie da schreiben.
Aber.
In der Sample App.
Exactly. Also, wenn du dir das halt anschaust, ist halt super easy zu benutzen, wenn du irgendwie so ein bisschen mit C++ rumspielen möchtest und so.
Wenn du nur Hello World zurückgeben willst, perfekt einfach.
Ja, aber also auch.
Weltweit schnellste Hello World zurückgeber.
Ja. Also, es ist halt. Aber es ist irgendwie, du kannst da irgendwie so ein bisschen JSON machen. Wie soll ich sagen? Wow. Es funktioniert alles ziemlich gut und ist alles irgendwie mit diesen Makros, die sie zur Verfügung stellen. Es sieht nicht so viel anders aus, als wenn du das irgendwie in Python oder Ruby oder Go oder keine Ahnung was machst.
Okay. Also,
und ich find's geil.
C++,
also ja.
Genau. C++, REST API, dann nutzt Crow. Was haben wir noch? EU-Freunde, Ausland.
Ja, genau. Für unsere Freunde im EU-Ausland den Hinweis und Aufruf, dass es da eine europäische Bürgerinitiative gibt, die ganz fleißig Unterschriften sammelt. Und in Frankreich und in Deutschland haben wir schon genügend Unterschriften, aber in allen anderen Ländern der EU noch nicht.
Der Schweiz zum Beispiel.
Ja, die ist ausgegraut. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt, keine Ahnung. Ich glaube aber, das Thema hätte in der Schweiz einfach auch gar keine Chance, weil es geht um Text the Rich. Wie wir zu einer gerechteren Besteuerung kommen. Und das beinhaltet nach Stand der Forschung einfach auch, dass wir die Superreichen stärker besteuern müssen, wo es ja auch interessanterweise einige Superreiche gibt, die das selber sagen. Genau, darum geht es bei der Initiative, dass das ernsthaft angegangen wird und die ganze Vermögensverteilung wieder ein bisschen fairer gemacht wird.
Unsere lieben Hörer aus Österreich und Ostbelgien, euch kennen wir, macht es.
Und wenn ihr denkt, dass ihr zu viel verdient, dann verdient ihr nicht genug Geld.
Verteilt es in eurem Freundeskreis und macht euch keine Gedanken. Ich glaube, alle Normalverdiener und auch alle
Hochverdiener.
Alle Bestverdiener unter den Normalverdienern sind davon nicht betroffen.
Ja, und selbst wenn, dann verdienst du ja so viel Geld, dass es halt auch nicht so wichtig ist.
Genau. Also wenn du noch quasi, wenn du noch Gehalt bekommst, wenn du noch Gehalt bekommst, dann fällst du da nicht mehr drunter. Sehr einfach.
Ja, genau. Es geht einfach darum,
wenn du zu versteuern das Einkommen hast, dann ist quasi, dann bist du da nicht mehr mit dabei einfach.
Ja, wir haben halt irgendwann im auslaufenden 18. Jahrhundert angefangen, den Adel abzuschaffen und es dann Anfang des 20. Jahrhunderts auch wirklich geschafft. Und dafür gab es soziale Gründe zuhauf und wir sind dabei, uns mit der Vermögensverteilung in der Welt wieder einen Adel zu schaffen. Und da sollte man vielleicht friedlich gegensteuern, bevor die Franzosen wieder die Guillotinen aufstellen.
Ja, du sagst es doch so, als wäre das etwas Schlechtes, aber sind wir wirklich Anti-Guillotine?
Okay, technologisch.
Darf man ja wohl noch fragen?
Komm, aus der Schweiz.
Hey, aus wie sieht's aus mit Guillotine, Leute? Okay,
Lightly.
Was?
Leitzähler?
So, ja, das dann war die ganze Sicht. Quasi eine Software, quasi SQLite, aber mit Autocomplete für Kommandozeile. Bestes. Okay. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es sah super nice aus. Und Autocomplete macht auf jeden Fall alles besser. Und so wie das da in diesen zwei Screenshots, die bewegt sind, aussieht, ist optimal. Genau das, was ich haben will.
Okay. Super. Und dann Wikipedia-Puns, klingt auch lustig.
Ah, genau, Wikipedia-Puns. Wenn du quasi du hast ein Wort und du möchtest gerne aus der Wikipedia-Artikel, die so ähnlich klingen, aber nicht ganz, dann kannst du quasi das Wort da oben eintragen, zum Beispiel nix. Und dann zeigt er dir quasi den Originalartikel und das, was er draus gemacht hat. Toll, oder?
Wunderschön. Wunderschön. Know your nix.
Nix genau, und da rechts daneben ist der quasi der Artikel, also aus auch was er daraus gemacht hat, zum Beispiel aus Six wurde mal nix und dann kannst du quasi den Nix Day War.
Ja. Fix toll, you, oder? Nix you. Mhm.
Siehst du, das ist mir schon witzig.
Tom Nix. Okay, ja.
Kann man, das ist schon gut, witzig. Aber man kann auch andere Wörter eingeben da oben, du kannst quasi neuen Pun, zum Beispiel
Ingo. Hm. Ingo wäre zum Beispiel List of British Ingo Nicknames.
Natürlich.
Das kommt
Ingo, von List American of Version.
kommt List Bingo, of British US. Bingo Nicknames. Siehst du, ist direkt, ist schon sehr gut. Einfach, wenn man quasi Ingo dead Card. Geworden ist, dann ist es quasi, da kann man sich wochenlang mit aufhalten.
Ja, Beach Blanket Ingo. Santa do Ingo. Ja, sehr schön. Super.
Flamingo wird auch witzig. Zu Ingo. American ja. Ingo. zu Ingo Kid.
ja, sehr schön.
Schön. Sehr, sehr gut.
Gut, dann sind wir durch mit dieser kleinen, feinen Sendung der Ausgabe 343. Schön, dass wir wieder alle zusammen waren. Finde ich immer sehr schön. Und ja, ihr hört uns dann in 2, 3, 4 Wochen wieder. 2, 3, ja, wir probieren es.
Wir probieren 2.
Wir probieren 2. Hat letztes Mal auch nur knapp nicht gepasst. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst auf der Webseite oder uns eine Mail schreibt, geht auch. Ja, auch da lese ich ab und zu und verteile das dann, wenn es alle betrifft oder antworte. Und ja, oder ihr könnt uns natürlich auch Kommentare auf YouTube oder sowas hinterlassen. Das ist auch alles
möglich. Liest die jemand?
Ja, ich lese die.
Mal ganz ehrlich, Ingo, liest du die Kommentare auf YouTube?
Lese die und beantworte die auch.
Du bist
verrückt. Mach ich alles. Ja, alles. Extra für euch.
Was schreiben die Leute denn da so?
Meistens nur, dass es eine coole Sendung war. Und dann sage ich.
Und dann sagst du danke.
Ja, genau.
Dafür können wir auch ein Gebühr nehmen. Ja. Nee, ist gut. Kriegt ihr quasi handverlesene, handgeschriebene Textbausteine zurückgeschickt von Ingo.
Ja, handgeklöppelt. Alles super. Ja, also dann bis in ein paar Wochen und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und wir sehen uns, hören uns, lesen uns. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.
Ciao.